Rüdiger, bist du zufrieden mit deiner Mikrofonunterlage?
Du, ich glaube, rein aufnahmetechnisch, trittschalltechnisch ist da, glaube ich, nichts gegen zu sagen. Amüsieren tut mich vielleicht noch leicht der Vorgang, wie du das Buch, es ist ein Buch, besorgt hast, unter dem Ansinnen, ein möglichst wenig deprimierendes Buch aus deinem Bücherschrank zu holen. Also, liebe Hörer, was jetzt hier gerade unter meinem Mikrofonständer als Trittschallschutz liegt, ist die satanische Bibel.
Ja, das war das most uplifting, das ich finden konnte.
Und jetzt Brennerpass.
Popkultur Podcast. Popkultur. Das ist der Brennerpass. Sie war so stark. Das ist der Brennerpass.
Sie war so stark.
Alles nur für Massengeschmack. Wie dumm.
Meine Damen und Herren, Annyeong Haseyo. Hier ist der Brennerpass, ein Podcast über Popkultur, Politik, Fußball und Seuchen in Berlin-Mitte. Wir betrachten die Woche, die Welt wie ein Sittengemälde, denn nichts anderes bleibt uns übrig. Mein Name ist Bernhard Daniel Mayer und mir gegenüber sitzt er. Er kommt immer näher. Nee, stimmt gar nicht, oder? Bist du ein bisschen näher, sind wir, oder?
Ein bisschen näher.
2 Zentimeter.
Und auch, bitte auf deine Wortwahl zu achten, mir gegenüber. Bernhard, du wolltest mich eben seitlich setzen, ja? Ich habe auf das Gegenüber bestanden. Also das nur mal, um das festzuhalten.
Okay, dafür hast du mich gerade Bert genannt.
Wie? Bert? Ja, natürlich. Habe ich dich Bert genannt? Ja.
Okay, also.
Hey, Bert.
Entschuldigung. Ich bin Bert. Mir gegenüber sitzt der Manifest Actor, der Lowlander, der Mann für Barfußschuhe gesellschaftsfähig gemacht hat, der laut Sekundärliteratur lustigste Mann im Internet, der Komiker von der zerkratzten Gestalt, der Breaker of Downs, der Mann mit der reizlosen Kimme, the Superman of Superfood. Er ist der Hauskatzen-Dompteur und Carsharing-Connoisseur, er ist der Mobilist und der Militarist und er ist der Pornfree. Pesketarier, in solchen Zeiten eigentlich unvorstellbar. Der Mann ohne Pflichtspieltore, der Galante, der Extravagante, der unglaublich Charmante, Rüdiger Rudolf.
Guten Morgen, lieber Bernie. Wo hacken wir ein?
Bei deiner Beschreibung, meinst du, willst du gerne mal irgendwo einhaken?
Weiß ich nicht, naja.
Möchtest du etwas?
Es gibt verschiedene Punkte. Du hast lustigste Mann im Internet heute sehr betont, das mich dazu gebracht hat, dass ich die lustigste Frau im Internet gerne mal kennenlernen würde. Porno ist, glaube ich, wirklich in der Quarantäne, wird stärker genutzt, ne? Also das Pornhub, glaube ich, freie Abonnements rausgehauen hat, das hatten wir jetzt schon mal.
Ja, also für eine Woche und da musstest du irgendwie, ach, keine Ahnung. Also ich habe es nicht gemacht.
Bin gestern mit meiner Frau, man muss ja auch mal ein bisschen raus, wir haben die Kinder vom Fernseher geparkt und sind ein bisschen Fahrrad gefahren durch Berlin.
Richtig.
Und haben uns kurz überlegt, dass so Stundenhotels für Eheleute, dass das ein Geschäftsmodell wäre in der Corona-Krise. Weil wir sind ja immer alle gleichzeitig zu Hause.
Ja, wenn man noch
Sex, um mal aus dem Nähkästchen zu plaudern.
Wenn man noch Sex hat, ist es doch. Ja. Aber vielleicht hat es mit Sex gar nichts zu tun. Vielleicht will man in Ruhe, einfach mal in Ruhe Fernsehen haben.
Wieso, wer redet denn von Sex? Wir wollten ins Bett legen, die Minibar plündern und Erdnüsse essen.
Ja, wo denke ich hin?
Ja.
Gesponsert sind wir, wie immer, von der Imkerei Peschel, Biederer, Lava Weinting, dem Honiglieferanten.
Unter den Honiglieferanten.
Okay, liebe Leute, ihr beteiligt euch so vorbildlich am Brennerpass. Wir haben keine Wirtschaftskrise zu fürchten hier.
Nein.
Danke, wenn ihr das weitermachen wollt, hört am Ende der Sendung genau zu. Und jetzt schon mal herzlichen Dank für alle, die es gemacht haben. Wieso lachst du?
Hört am Ende der Sendung genau gut zu.
Naja, weil ich will nicht mit so einer PayPal-Ansage
beginnen. Ja, finde ich gut.
Ja, das gefällt mir nicht.
Genau,
das gefällt mir. So rein von der Etikette.
Ja.
Außerdem ist der unerwartete Anfang.
Ich habe nur überlegt, dass es noch ein weiter Weg bis dahin ist.
Das stimmt, ja. Muss man doch einiges durch. Aber das heißt,
nur
the tried and truest Hörers spenden für uns, weil nur die schaffen es bis zum Schluss der Sendung.
Ja.
Der Rest, also ein großer Teil schaltet ja vor den Sopranos schon ab.
Eben, und die kommen dann nicht in das Vergnügen.
Ja.
Ja.
Also der unerwartete Anfangsspruch geht sowieso nicht an mich oder dich, sondern diese Woche an den Country-Star Eric Church. Hast du von dem schon mal gehört?
Ich fürchte, nein.
Ich auch nicht, aber in Amerika scheint er bekannt zu sein.
Ist das der, von dem man spricht, wenn man sagt, take me to church?
Nein.
Oh, jetzt bin ich ja Lachs drauf heute.
Ja, aber es ist ein guter Song.
Ja, finde ich auch.
Ja. Hab ich mal mit dem Chor meiner Ex-Frau, haben wir mal einen Chorauftritt gemacht.
Mhm.
Im SO 36. Es war prall gefüllt.
Ja.
Aber es lag daran, dass es ein Chorfestival war und quasi jeder Chor zu 20 da war und noch Freunde mitgebracht hat. Also quasi machen Chorfestival mit 4 Chors und die Location ist immer voll. Haben wir auch oft beobachtet bei meinen Buchpremieren, wo der Chor meiner Ex-Frau dabei war. Immer voll.
Ich habe es beim Kadeko auch schon gemacht.
Ja. Ja, das stimmt, du hast ja selber Erfahrung. Ja. Also wenn ihr mal ein volles Haus wollt und einen super Chor, wie gesagt, ich kann euch vermitteln.
Ja.
Ja, die Extra hat wirklich einen tollen Chor, kann man nichts sagen, ne?
Nee, wirklich nicht.
Und singt auch selber ganz vorbildlich.
Finde ich auch.
Ja. Vorbildlich. Also pass auf, Country-Star Eric Church hat nämlich gesagt, this damn virus, it doesn't have, Entschuldigung.
Bernie, nicht so viel räuspern.
This damn virus has no idea what it's up against. The American resolve.
Yeah.
Die amerikanische Entschlossenheit.
Ich glaube, Amerikaner sind wirklich irritiert, dass es Probleme gibt, die man nicht mit Waffengewalt lösen kann.
Ja, oder in einer Face-to-Face-Konfrontation.
Ja. Ansonsten erinnert mich auch ein bisschen an Till Lindemann, der gesagt hat, der Virus, der ihn fertig macht, ist noch nicht geboren. Weiß nicht, ob das das richtige Wort ist, aber ja.
Also schon bewundernswert auch so ein bisschen, ne, die...
Was Männer sich alles zutrauen.
Ja, was amerikanische Männer sich auch alles zutrauen, glaube ich. Da liegt schon so ein bisschen in der, da liegt ein bisschen ideologisch, ein bisschen was drinne, finde ich.
Finde ich auch.
Ein bisschen ideologisch angewürzt, angepfeffert. Auf jeden Fall ich habe mir da so lustig was vorgestellt, dass also quasi so, dass der Virus, kennst du die Mighty Bush Folge, wo,
ja, ich sehe jetzt auch schon so Virus. Ich sehe jetzt auch schon gerade.
Wo der Virus, also quasi das, ich glaube, Vince hat ein Virus und er ist in Form vom Chaz. Chaz ist doch dieser Dämon, dieser Chaz-Dämon.
Oh, ja.
Und der bemächtigt sich Vinces Körper und in Form von hunderttausenden Milliarden kleinen Vince-Gesichtern. Mhm. Und so habe ich mir das ungefähr vorgestellt. Kommt ein so ein Country-Typ und die ganzen Viren-Gesichter.
Du, in Mighty Bush könnte das funktionieren.
Sagen dann so, what did he say? What did he say? What?
Spielt er Banjo? Oh nein, nichts wie weg.
Ja. Aber eigentlich ist es nur ein Übergang, weil es ja gerade so viril war und so männlich und so voller Führungskraft und Furchtlosigkeit. Ein Hörer hat uns gesagt, er fand es gut, dass wir neulich auch mal das Führungspotenzial von Frauen betont haben in der Corona-Krise. Und er hätte noch eine Anmerkung, und zwar Neuseeland. Wo es ja wenig Neuansteckungen, bis keine Neuansteckungen gab in den letzten Wochen, wird von der Premierministerin Jacinda Ardern angeführt. Und die sollten wir doch erwähnen.
Ja.
Ja. Das haben wir hiermit getan. Die vorbildlichsten Corona-Länder sind, Rüdiger, weißt du es?
Südkorea ist, glaube ich, dabei, oder?
Ja.
Taiwan?
Hat sich gut gefangen. Taiwan, genau, ganz. Hey, Respekt. Das weiß ich nur, weil einer meiner Bekannten in Taiwan ist gerade.
Ja. Und Deutschland ist, glaube ich, auch schon relativ weit vorne, oder?
Aber das wollen wir nicht betonen, weil sonst da klopfen wir uns nur auf die eigene Schulter. Und es ist immer, als Deutscher ist sich auf die eigene Schulter klopfen von Grund auf verkehrt, so hat man mir das beigebracht.
Gut. Aber sicherlich fehlt noch was.
Ja, fehlt noch was. Also keine Ahnung, ich überprüfe ihn jetzt auf seinen Wissensstand.
Ach so, ich dachte,
eine ernsthafte Wissensfrage.
Du hast die Liste vielleicht vor dir.
Nein,
okay. Nein. Ja, das wären so meine Hot Takes.
Gut.
Habe ich das Wort Hot Takes jetzt richtig gebraucht? Geht so.
Ja, Hot Take eigentlich nicht, weil Hot Take ist ein ganz Bestand, eine steile These.
Eine steile These, insofern falsch. Übrigens, jetzt um noch eben auf ganz kurz einmal zurückzukommen, Take Me to Church ist doch aber auch eine Bezeichnung für jetzt jemanden auf den Topf setzen, oder? Oder in Sache Ding festmachen, oder?
Oh.
Take somebody to church?
Take somebody to town, meinst du?
To town, ja.
Das ist vielleicht nochmal was anderes. Das ist auf den Topf setzen.
Ja, gut, das ist es. Alles klar. Wir waren bei den Ländern, die am besten mit dem Coronavirus umgehen.
Ja, ich habe einen Übergang nach dem anderen vorbereitet. Der nächste ist gut. Länder, nämlich Polen.
Ja.
Während andere sich mit der Corona-Krise herumschlagen, ist in Polen ein Gesetzentwurf in der ersten Instanz genommen worden im Parlament, nachdem Abtreibung komplett verboten ist. Und auch...
Komplett?
Ja.
Ja, ich frage nur so.
Tutto completi. Mhm. Und auch in dem Zusammenhang auch gleich noch eine Gesetzesvorlage, die öffentliche Sexualerziehung untersagt. Womit wir wieder bei Pornhub
werden. Oh Mann.
Ja, der Zonenheu Münster muss notschlachten. War eine dramatische Meldung diese Woche.
Er plant es, ne? Genau. Was war das erst? Eisbären zuerst?
Ja, wir lachen, ne? Aber
oh Gott, ja, ne, weil auch ausgerechnet Eisbären, ne?
Dann ist diese Woche ein Riesenstreit entbrannt, warum Baumärkte offen haben können und Kirchen zu oder Kirchen wieder auf und Baumärkte zu und etc. etc. Es ist quasi so eine eine Opposition zwischen Baumärkten und Kirchen entstanden, was ich sehr lustig fand, hat mich sehr amüsiert.
Aber man kann alles gegenüberstellen.
Ja, ja. Genau. Darauf wollte ich raus. Man kann sich jetzt jetzt können sich Kirchen und Baumärkte bekriegen.
Ja.
Wobei man sagen muss, nur wenn der Baumarkt offen ist, ist natürlich problemloser. Also ich verstehe, dass man Kirchen aufmachen möchte und dass Leute Kirchen brauchen. Mhm. Überhaupt kein Problem damit. Aber natürlich kann man in Baumärkten den Publikumsverkehr ein bisschen besser regulieren. Den Eindruck habe ich schon.
Ich habe gesehen, es gab jetzt auch Drive-In-Gottesdienste, so ähnlich wie im Autokino. Autokinos haben ein großes Revival.
Ja,
ich weiß, ob du das mitgekriegt hast.
Habe ich, aber wo gibt's hier welche in Berlin?
Nicht, dass ich wüsste, nee. Ich glaube nur im Ruhrgebiet.
Ja. Mhm. Ja, schade, da hätte ich Bock drauf.
Ja, da würde ich jetzt mit dem Taxi hinfahren.
Ja, würde ich mit dir mitfahren.
Ja.
Also, wir würden uns natürlich einen Leihwagen nehmen.
Natürlich.
Zu einem günstigen Tarif. Ich glaube, so, es gibt ja so einen 200-Minuten-Tarif. Dürfte halt mal keinen so einen langen Blockbuster gucken, ne?
Nee, genau.
Kein Hateful Eight. Ja. Oder Once Upon a Time in Hollywood oder Avengers 18.
Ja.
Und die kurioseste Meldung, ne? Weil ich habe ja nicht letzte Woche noch so über Corona-Gewinner geschimpft.
Ja.
Übrigens, wenn ich noch einmal von jemand irgendwie ein Lockdown-Tagebuch angeteased bekomme oder lesen möchte, dann kotze ich.
Ja.
Ja. Nee, der BER wird früher fertig, dank Corona, habe ich gelesen.
Irre.
Man ist in den Finishing Touches.
Ja.
Ja, das ist irre, oder?
Ich frage mich, was die Finishing Touches bei diesem Flughafen sind, aber ja, ist irre. Ist wirklich irre.
Ja.
Ich habe gesehen, es gibt einen Spiegel, es gibt einen Podcast, Bernie, einen Podcast über die Pan-Serie am BR. Kannst du dir von Anfang an das alles anhören, wie es schiefgegangen ist, das schon im Grunde genommen als Ort für den Flughafen, also das Schönefeld war der am letzten auf der Liste empfohlene, der Prüfer, die prüfen sollten, wo baut man am besten hier in Berlin und Umgebung einen Großflughafen.
Was stand zur Auswahl?
Naja, es gibt wohl einen sehr großen, ich kenne nicht alle, ich weiß nicht, ob Tegelausbau oder es gab auch, ich glaube, es gibt einen sehr großen, immer noch ehemaligen sowjetischen Militärflughafen. Ich habe vergessen, der ist auch nicht so weit weg. Also es gab verschiedene Orte, glaube ich. Mhm. Ja.
Ich war immer gegen Schönefeld, aber nur wegen, ich hatte keinen vernünftigen Grund, nur die Vibes gefielen mir nicht.
Ja. Naja, ich habe da ja auch längere Zeit gearbeitet.
Ja. Haben dir die Vibes da gefallen? Hast du nie in Tegel gearbeitet?
Nein, ich habe nie in Tegel, aber Schönefeld. Ja, ich weiß es nicht. Irgendwie ist
Rüdiger war Caterer, muss man dazu sagen.
Ich habe für LSG, für Lufthansa Catering gearbeitet, habe Flugzeuge beladen. Ich bin mit meinem LKW, mit meinem Hubwagen an das Flugzeug rangefahren, bin hinten mit dem Koffer, wie das heißt, der Ladefläche nach oben gefahren, habe dann das Flugzeug von außen aufgemacht, hoffen, dass die Flugbegleiter nicht die Notrutsche deaktiviert hatten, sonst wären die mir entgegengekommen. Und habe dann Flugzeuge beladen.
Hm. Ja, okay. Zu den Vibes zurück?
Zu den Vibes geht so. Es hat ein bisschen komische Vibes.
Ja.
Man muss aber sagen, das Gebäude, wo die LSG damals war, natürlich wie vieles in Berlin als Provisorium gedacht war und dann jahrzehntelang Bestand hatte. Also wir hatten da eine Großküche mit Temperaturen im Sommer in einer Wellblechhütte an die 30 Grad. Na gut, so viel dazu.
Charming. Noch was möchte ich zu Corona-Gewinner immer noch mal ein großes Thema.
Ja.
Die WWE, World Wrestling Entertainment, früher als WWF bekannt, hat tatsächlich irgendwie durchgesetzt bei dem Gouverneur von Florida, dass sie ein Essential Business sind und deshalb weiterhin auch jede Woche Live-Aufzeichnungen machen dürfen.
Ja, ich habe mir gedacht, ich habe nur den Artikel im Spiegel gesehen, dass irgendwie hat natürlich Trump seine Finger mit dem Spiel, der ja bekennender Wrestling-Fan ist. Ich weiß nicht, ob das stimmt. Dass du was dazu sagen wirst.
Nee, das ist eine reine Gouverneursentscheidung. Trump hat damit nichts zu tun.
In Gouverneursentscheidungen mischt Trump sich ja nicht ein.
Abgesehen davon gab es eine wirklich stattliche Zahlung aus einem Fonds, der von Linda McMahon, der Frau von Vince McMahon, verwaltet wurde. Am selben Tag. Aber darauf will ich gar nicht raus. Also natürlich riecht es alles schwer nach Korruption und Mauschelei und so. Und dass Wrestling essentiell ist und dass Wrestling überhaupt die einzige Sportart ist, die unverändert weitergeht, auch in leeren Arenen.
Ach so, es ist Geister-Wrestling.
Ja, ja, okay. Oder voraufgezeichnete Dinge.
Geister-Wrestling.
Darauf will ich gar nicht raus.
Ja.
Ich will eher darauf raus, dass man gleichzeitig jetzt ungefähr, ich weiß gar nicht, wie viele Wrestler, Producer, wenn man es zusammenfasst, über 30, 40 Leute rausgeschmissen hat. Jetzt mitten in der Corona-Krise, andere Wrestling-Organisationen haben das nicht gemacht. Die WWE spart am meisten Geld dieses Jahr, weil sie nicht an ihrem Hauptquartier, an ihren Hauptquartiererweiterungen weiterarbeitet. Macht immer noch, glaube ich, einen Profit, selbst Corona und Wirtschaftskrise einberechnet, von 150 Millionen im Jahr. Und musste aber trotzdem irgendwie 40 Leute rausschmeißen, die jetzt aber auch alle, weil jetzt gerade kein Indie-Wrestling stattfindet, nirgendwo anders einen Job kriegen in dem Moment. Ja, ich denke ja schon lange, dass die WWE und vor allem ihr Chef, so nichts gegen Wrestler, dass ja das quasi ein Piece of Shit ist. Ich wollte das nur mal an dieser Stelle ganz deutlich sagen, weil ich bin Wrestling-Fan, das weiß man. Das heißt aber nicht, dass ich diese WWE verteidige. Im contraire, Rüdiger. Und auch das dient alles nur einem Zweck, einem Übergang, nämlich wollte diese...
Du bist der King of Übergängen.
Ja, ich wollte die Reihe Dark Side of the Ring von Weiss empfehlen.
Oh.
Ist bei uns eigentlich nicht empfangbar, aber es gibt viele so Mirrors auf YouTube. Es ist quasi eine Serie über dunkle Karrieren im Wrestling, also über ganz Sachen, die ganz ganz schief gingen, über Morde, Selbstmorde, Drogenmissbrauch, frühzeitige Tode. Es ist ganz drastisch und es ist wirklich gut gemacht.
Okay.
Und, ja, es ist quasi The Dark Side of Wrestling, Dark Side of the Ring von Weiss. Ich kann es nur empfehlen. Eine der jüngsten Episoden war über Jimmy Snuka, ein misogyn Typen, der wahrscheinlich seine Frau ermordet hat, aber einfach damit davon kam, weil auch ja die WWE sich mit der örtlichen Polizei geeinigt hat, sagen wir mal.
Ja, also es scheint bestimmte Regeln für Wrestling nicht zu gelten.
Ja, das ist ein gutes Fazit, ja. Rüdiger,
ja.
Die Kulturthemen der Woche.
Kulturthemen der Woche.
Ja, möchtest du anfangen? Was hast du geschaut?
Ja, pass auf, es war die Woche, der mich mir viel vorgenommen, aber gar nicht so furchtbar viel geschaut. Ich weiß ja, wir werden gleich auf einen Film kommen. Ich nehme es jetzt doch mal vorweg, weil ich mir das anders gebaut habe. Du hast Basic Instinct offensichtlich noch mal gesehen.
Ja.
Ich habe keine Ahnung, warum. Ich werde das gleich aus dir rausprügeln mit dem Eispickel. Lustigerweise stand ich gestern Abend, dachte, ich muss noch was gucken, damit wir auch was zu reden haben. Weil ich auch was gucken wollte. Auch vor der Frage, ob ich einen Paul Verhoeven-Film gucke. Ich weiß, hast du Elle gesehen? Den Film, den sie mit Isabelle Huppert gedreht hat, so vor ein paar Jahren. Der sehr, sehr gute Kritiken gekriegt hat. Der ist auch bei Amazon Prime. Ich habe ihn nicht geguckt. Ich habe mich dann letztendlich entschieden. Ich habe geguckt Alison Brie, Horse Girl.
Ja, schön. Wollten wir eh mal drüber reden.
Ich wusste nicht genau, was mich erwartet. Ich habe nur gehört, Film Alison Brie, ich bin dabei. Horse Girl, ich habe so ein bisschen was vielleicht zu sehr erwartet in Richtung Pferdeflüsterer. Schon der Anfang ließ mich ein wenig zurückschrecken. Du weißt ja, Thriller-Genre, also so Schocker ist überhaupt nicht mein Genre. Das ganze Ding schreit aber vom ganzen Look her schon, es ist schon die, wie nennt man das, die Schriften. Es kommt daher wie so ein 70er-Jahre-Schocker. Es ist,
aber es geht um psychische Probleme. Oder
es geht um psychische Probleme.
Mach mal eine kurze Synopsis.
Ja. Eine kurze Synopsis ist, es geht im Grunde genommen um eine junge Frau, gespielt von Alison Brie, die, ganz doof gesagt, den Verstand verliert. Und das ist kein Spoiler. Und über den Schrecken und die Angst, die damit einhergeht, wenn du dich auf deinen eigenen Verstand nicht verlassen kannst. Und du weißt ziemlich lange, du musst dem Film ziemlich viel guten Willen entgegenbringen, sage ich jetzt mal ganz blöd, weil die Handlung wird vorangetrieben, du weißt lange nicht, wohin die Reise geht. Man versucht halt immer zu ahnen, wo die Erklärung irgendwann liegen wird. Ob wirklich, ist es wie bei, wenn die Gondeln Trauer tragen, es passiert gar nicht so viel Übernatürliches.
Ja, du darfst jetzt nicht die Gondeln Trauer spoilen.
Nein, das tue ich nicht. Achso, das stimmt, das tue ich gerade, ne?
Hättest du beinahe.
Hätte ich beinahe gemacht. Naja, man überlegt, wo die Erklärung ist. Und wir haben aber durchgehalten und es ist kein so schlechter Film, es ist ein bisschen verstörender Film. Aber man muss ein bisschen durchhalten. Aber Alison Brie ist sehr großartig.
Ja, nichts weniger habe ich erwartet. Wenn die Gondeln Trauer tragen, ist einer meiner liebsten Thriller- oder Horrorfilme.
Absolut, meiner auch.
Ich liebe diesen Film sehr. Aber pass auf, war erst von Nicolas Roeg, ne?
Ja.
Weißt du, wie dieser Film auf Englisch heißt? Da ist nämlich ganz anders.
Ja, sag mal bitte.
Don't Look Now.
So ein Ding. Hm. Es gibt manchmal so Filme, wo so der englische Titel so ganz anders ist.
Ja, und in dem Fall muss ich tatsächlich auch sagen, so blöd ich, wie wenn die Gondeln Trauer tragen, mit seiner Alliteration finde, so viel einprägsamer ist er doch als Don't Look Now.
Das stimmt.
Ich habe den Film im Original gesehen, mehrmals, ja. Und ich habe mir trotzdem, ich musste jetzt gerade eben wieder nachschlagen.
Don't Look Now, ja.
Genau.
Sehr schön, finde ich auch zum Beispiel Eternal Sunshine of the Spotless Mind, ja. Heißt im Deutschen?
Weiß ich gar nicht, habe ich nie vergiss auf Deutsch gesehen.
Vergiss mein Licht. Ja. Romcom, vergiss mein Licht, oder? Denkst du auch Matthew McConaughey?
Ja, aber ist
McConaughey?
Ist aber so blöd ist der ist er nicht, der Titel.
Nee.
Spiegelt nur was, wenn man ihn gesehen hat, ist er nicht blöd, aber wenn man ihn nicht gesehen hat, spiegelt er was Falsches wieder.
Ich sag mal so, dieses etwas Komplizierte des Films und viel
Verschrobene, würde ich mal sagen.
Verschrobene ist natürlich im englischen Titel besser vertreten.
Ja, völlig. Weiß gar nicht, warum ich den jetzt verteidigt habe, der Titel.
Ja.
Okay, noch was, oder?
Ist fein.
Soll ich?
Warte mal, geguckt. Na du, ich bin wirklich begeistert, weil wir letztes Mal nicht schon mal geredet haben. Ich habe auf deine Empfehlung hin, ich gucke ja umstandslos, kann man nicht mehr sagen, aber ab und zu mal Dinge, die du mir empfehlst.
So wie Better Call Saul, meinst du?
Sei still. Und Community reingeguckt. Mein Gott, Bernie, Community. Es ist ja allein, wer da alles mitspielt.
Das bitte sag das mal als Kalmund.
Als Bernie, das macht mich Community, das macht mich fertig. Wer da alles, also allein die Aufstellung, ne, im Tor. Nee. Also, da sind sie ja alle drin. Ach du lieber Himmel. Ja. Und vor allen Dingen, also auch als John Oliver und Donald Glover. Und der hat übrigens noch nicht so, er hat mich noch nicht. Ich habe erst vier Folgen geguckt, aber er ist da noch nicht so gut. Aber man erkennt es schon.
Aber ich sagte, mich kriegt er auch nie wirklich.
Ah, okay.
In allen drei Staffeln, die ich gesehen habe.
Lustig. Ja. Er ist so ein bisschen, er hat sowas. Alles, was in Atlanta für ihn spricht, die Unbeweglichkeit seines Gesichtes, sage ich jetzt mal ganz blöd, spielt für mich bei Community noch ein bisschen gegen ihn.
Ja, weil
da mag ich ihn eigentlich nur in den Nachklappen, wenn er verrückte Dinge mit Abed tut.
Weil er mit Abed natürlich auch so einen Gegenpart hat, der ihn eigentlich so überspielt, muss man sagen.
Abed ist herrlich.
Hm.
Ja.
Wie findest du den Dean?
Dean ist, warte mal.
Der Dean ist der Dekan.
Lustig, sehr lustig.
Richtig toller Comedy-Charakter.
Ja,
ne?
schöne Figur auch. Also hat noch nicht so viel zu tun gehabt, aber.
Oh ja, der wird noch sehr im Vordergrund rücken.
Aber der bringt dieses Community College, was das ist und sowas. Du weißt sofort Bescheid, auch wenn du den Begriff. Also,
bei uns gibt es ja nicht, oder?
Bei uns gibt es Abendschulen.
Volkshochschule gibt es bei uns.
Nee, aber ich glaube, Abendschule trifft es eher.
Ja, ja.
Volkshochschule kannst du ja kein Abitur oder sowas machen.
Nee.
Abendschule schon.
Warum kein Uni-Abschluss?
Ja, eben.
Ja. Okay, ja, Community. Du bleibst du dran?
Ja, ich glaube schon. Hm. Und das ist, glaube ich, sowas für immer mal wieder. Und ich gucke das zusammen mit meiner Tochter, die da auch Spaß dran hat.
Ja, das ist ein guter, kann man gut mit Teenagern gucken.
Und wir lachen an den gleichen Stellen, das freut mich.
Ja. Spricht für sie, das gibt ihr Hoffnung.
Ja. Naja.
Dass der Vater vielleicht auch nicht ganz. Obwohl sie viele Comedy-Programme gesehen hat und sich gedacht hat, was macht der denn da so? Aber jetzt, wo du bei Community an den richtigen Stellen lachst, denkst du, der ist noch nicht verloren.
Der ist noch nicht verloren, ja. Nee, lustigerweise verteidigt sie manchmal jetzt meinen Humor dem kleinen Bruder gegenüber.
Oh.
Wenn er ist jetzt da, wo sie vor einiger Zeit war, also Papa ist nicht witzig. Ja. Papa, das Problem mit deinen Witzen ist, man muss danach nicht lachen. Zitat. Der Kleine ist jetzt in dem Stadium, wo er so Sprüche bringt und jetzt fängt lustigerweise an, die Tochter meinen Humor zu verteidigen.
Ja. Ja, weil sie natürlich selber...
Da kommen Sätze wie, du darfst nicht vergessen, Papa verdient sein Geld damit.
Ja, weil sie selber jetzt, weil sie natürlich selber teilweise im Business ist und natürlich jetzt
Baumarktwerbung.
Professionelles Verständnis für dich zeigt.
Hab ich dir schon die Baumarktwerbung gezeigt?
Nee.
Ich schick sie dir.
Ja. Community?
Community, ja, ich guck weiter.
Guck's weiter.
Guck weiter. Ansonsten, was wollte ich noch gucken? Ich wollte ein Hörspiel, wollte ich mal reinhören.
Oh je.
Die ganzen Feuilletons überschlagen sich. Hast du mal gelesen, Thomas, wie spricht man ihn aus? Pynchon?
Ne, ich habe nur, ach Gott, nee, hat gelesen natürlich nie.
Ja, ja.
Ich habe diese Verfilmung gesehen, die, Gott, wie hieß die denn nochmal? Die letzte größere Verfilmung von Thomas Pynchon oder Pynchon-Roman. Gott, Rüdiger.
Also sein Opus Magnum ist ja das Ende der Parabel, galt eigentlich als Unverfilmer sowieso. Aber irgendwie hat sich ein Hörspielregisseur entschieden oder ein Schreiber, nachdem selbst Ulysses wohl eine preisgekrönte Hörspielfassung bekommen hat, dass er das als Hörspiel machen will. Es gibt also, mittlerweile kannst du es beim Deutschlandfunk runterladen, eine 14-stündige Hörspielfassung von Das Ende der Parabeln. Hab gedacht, das ist doch was für meinen Freund Bernd. Ich werde da mal reinhören, Bernd. Ich werde mal einen kurzen Downbreak machen nächste
Woche. Das erzählst mal Tony Soprano, das ist eine 14-stündige.
Ja, 14. Das sounds kind of gay.
Ja. Good. Inherent Vice hieß der Film, den ich gesehen habe, mit Joaquin Phoenix und Josh Brolin.
Hm. Die Schauspieler?
Der im Summer of Love spielt.
Good.
eigentlich auch irgendwie cool, aber irgendwie auch unerträglich. Mhm. In seinen Längen vor allem, muss man sagen.
Ja.
Okay. Fertig?
Fertig, du. Ich gucke jetzt meine Stichpunkte durch und sehe noch dazu meine Sachen, die ich zu Corona gehabt hätte. So, na.
Aber
da bin ich jetzt spät dran. Late to the party. Das mache ich nächstes Mal alles.
Ja. Okay. Ja, nee, aber sag doch, wenn du was Gutes dabei hast.
Ich weiß ja, ob da was Gutes dabei ist. Ich habe festgestellt, wenn ich einkaufen gehe und ich trage jetzt Maske, ich trage jetzt schon beim Einkaufen, also schon seit längerem Maske, dass es manchmal freundlich ist. Ich versuche dann immer sehr mit den Augen zu lächeln, Bernie, so wie ich es beim Podcast mit dir auch immer tue, weil die Leute sehen dein Lächeln nicht. Das verändert das Verhalten. Wenn du was sagst und manchmal merke ich auch, oh, this came out wrong, versuche ich das durch ein Lächeln unter Umständen gerade zu rücken, um Leuten wie so ein Emoji klar zu machen. Das habe ich gerade als Scherz gemeint, was ja vielleicht nicht zu erkennen war. Und dieses, ich kann es nicht mehr, ich kann es nur über die Augen.
Ist aber manchmal bei dir ohne Mundschutz nicht zu erkennen.
Eben, und deshalb, glaube ich, passiert manchmal für Leute im Supermarkt die Situation, ich sage etwas Stranges und gucke danach noch völlig verrückt. Also ich...
Was für einen Mundschutz trägst du?
Ich hatte noch so 2-3 medizinische Masken zu Hause von, ich weiß nicht mehr, wovon ich die hatte. Ich glaube, die hatte ich mal als Theaterprop irgendwie gekauft. Die habe ich aber so oft benutzt, dass man jetzt irgendwie denkt, die gehen nicht mehr. Ich weiß nicht, ob das Sinn macht, ja, die länger zu benutzen. Auf jeden Fall habe ich dann die Gummibänder sozusagen abgemacht und meine Tochter hat aus alter Bettwäsche Stoffmasken genäht, die natürlich nicht mich schützen, aber meine Mitmenschen.
Hm. Ja, so ist es ja mit den Masken allgemein.
Ja. Ansonsten, die Theater haben noch länger zu, die Distel. Ich weiß nicht, wann ich das nächste Mal in der Distel spielen werde. Also ganz offiziell auf keinen Fall vor Ende des Sommers, Herbst. Vielleicht wird auch das noch länger dauern. Die Berliner Theater versuchen natürlich eine gemeinsame Regelung zu finden. Und es gab wohl den Vorschlag des Senats, dass nur 30-40% der Karten verkauft werden, um auch im Zuschauerraum ein gewisses Distancing zu machen. Dann ist natürlich in einem privaten Theater wie der Distel so, wenn wir nur 30-40% der Karten verkaufen, zahlen wir drauf pro Vorstellung. Insofern würde sich das Spielen an sich gar nicht lohnen. Dann muss man natürlich auch sagen, was macht das für die Stimmung, wenn da nur Leute, Kabarett lebt natürlich davon, dass so ein Saal irgendwann noch kocht, wenn ich auf der Bühne bin. Was natürlich schneller passiert, wenn die Leute nebeneinander sitzen. Aber das ist natürlich eh alles seltsam. Und natürlich, muss ich ganz ehrlich sagen, ich mache mir natürlich auch Sorgen, das ist natürlich die eine Sache, die Seite, das Publikum. Es gibt natürlich auch die Ensembles, die auf der Bühne stehen und du hast nun mal, wenn du miteinander spielst, doch verdammt engen Kontakt und wir stehen einander und singen und küssen uns. Also auch da müsste irgendwie eine Lösung her. Im Kabarett müsste das vielleicht heißen, dass wir einfach ein bisschen mehr Solonummern machen, was ich natürlich irgendwie ganz gerne mag.
Ja gut, aber im Kabarett geht es ja und im Kabarett
geht's noch,
kannst du ja sogar die vierte Wand brechen und sagen, wir machen die Szene eigentlich so, aber jetzt machen wir sie so wegen Social Distancing.
Ja, es könnte sogar ein Witz draus, ja genau.
Ja, und
genau, man kann damit arbeiten.
Staatliche Theater einfach die Leute weiter auseinanderzusetzen und nicht so viel Karten zu verkaufen. Entschuldigung, finde ich eine super Lösung. Das kann man auf jeden Fall machen.
Klar.
Und dann, Entschuldigung, ja, scheiß auf die Stimmung jetzt. Kabarett ist natürlich auch ein bisschen was anderes, weil da ist Stimmung wichtiger als irgendwie beim Kafkas Prozess.
Ja. Naja, Kafka würde widersprechen.
Nee, glaube ich nicht. Nee, auf gar keinen Fall wird er widersprechen. Ja. Glaube ich, wäre es lieber, wenn gar keiner im Theater ist. Ich glaube aber tatsächlich, dass wir uns da ein bisschen einschränken müssen. Wird nicht wieder Full Force losgehen im August.
Aber es wird besser, wenn es irgendwie losgeht.
Aber es muss losgehen. Mhm. Es muss losgehen. Und diese ganzen Öffnungen und Lockerungen, die passieren, das Risiko, sich anzustecken, wird größer werden. Für uns alle.
Ja, auf jeden Fall.
Auch durch die Öffnung der Schulen und so, das ist einfach so.
Ja, und auch einfach
dauert, müssen wir uns abfinden. Das Leben wird ein Stück gefährlicher werden.
Weil Lockerungen natürlich auch nicht nur da Lockerungen bewirken, wo sie sozusagen geplant sind, zum Beispiel bei der Öffnung von bestimmten Geschäften. Weil wenn die Leute Lockerungen hören, lockern sie überall. So. Also
zu sehen an dem Wochenende übrigens, weißt du, wo ich war am Wochenende?
Ich war am
Prenzlauer Berg. Der Kollwitzmarkt hatte geöffnet. Und ich würde mal sagen, damit habe ich nicht gerechnet. Dass der Kollwitzmarkt
geöffnet hat. Naja, ich sag mal, unser Markt hat ja auch auf.
Ja, aber der Kollwitzmarkt ist riesig.
Das ist natürlich ein Jahrmarkt, vergleichsweise.
Ja, und der war in Full Swing.
Mhm.
Ja. Da gab's.
Aber wie ist denn, tragen die Leute Masken?
Wenige, wie die wenigsten. Und ich hab mir diverse Fressalien, sagt man das noch, gekauft. Und
nur wenn man eins in die Fressalie kriegen will.
Und da hat er auch, die Leute hatten mich nicht in Handschuhen bedient.
Mhm. Ja, aber das mit den Handschuhen, also ich frag mich, wo ich gestern war. Ich war gestern Köfte holen ich habe sie nicht gegessen, sondern am Kotti und
der Köfte-Tarier der Herzen.
Ja. ich glaube, Handschuhe werden auch sehr viel falsch getragen. Haben wir da schon drüber geredet? Viele haben so OP-Handschuhe an.
Ja.
Die sind ja noch porös, die sind sehr porös. Also eigentlich halten da Keime und Viren sehr gut dran. Die sind eigentlich, OP-Handschuhe sind dafür da, dass eben fürs Operieren und dass man die gut abwaschen kann. Und dass vor allen Dingen Flüssigkeiten, die beim Operieren aus dem Körper austreten, nicht sozusagen direkt an die Hände des Operierenden rankommen. Ja. Ansonsten, ich glaube, zur Keim- und Virenprävention sind OP-Handschuhe sehr ungeeignet.
Ja, man sieht auch viele Krankenhaushandschuhe.
Ja.
Also die in den Krankenzimmern irgendwie so.
Ja, ich glaube, das ist Quatsch.
Ausliegen.
Ja, ich weiß es auch nicht.
Ja, nee, es ist kein Quatsch, weil du darfst die ja nicht so oft benutzen.
Ja, aber das tun die das?
Ja, das weiß man halt nicht. Aber es geht ja viel, bei Corona geht es ja auch viel um Symbolik, ne? Und
auf jeden Fall, um das Sicherheitsgefühl.
Ja.
Um das Gefühl.
Und ich muss ja zugeben, ich habe ein mental anstrengendes Wochenende hinter mir und habe quasi gesündigt, Rüdiger. Ich habe richtig, weißt du, wenn andere Leute irgendwie, wenn sie sagen, Mensch, ich habe irgendwie keine gute Zeit, ich sauf mir mal einen an oder ich gehe einen Puff oder sonst irgendwie so. Weißt du, was Bernie Meyer macht?
Was? Du spielst.
Ich kauf mir ein Matthias-Brötchen. Mit Zwiebel.
Ach du bist doch.
Ja.
Du bist der Fischbrötchenheilige.
Ich bin richtig schlecht gefühlt.
Ja.
Aber ich muss sagen, es hat geschmeckt, aber der Fischhändler hat relativ unbedarft hier mit seinen Händen gefuhrwerkt.
Naja.
Gut, wir werden.
Du, ich sag mal, wenn er sich anständig die Hände wäscht und desinfiziert und dann in seiner Bude bleibt und dann.
Und dann die ganze Zeit nur die Matthias-Brötchen angefasst hat, kann eigentlich nichts passieren, ne?
Würde ich jetzt in meiner.
Symbolhaft ist es natürlich trotzdem, wenn er Handschuhe trägt. Darauf wollte ich nur hinaus.
Naja, irgendwie schon.
Ja.
Schlimm.
Okay, gut, wir waren beim Kulturteil.
Kulturteil? Achso, ja, pass auf, ich vermische noch einmal kurz Corona mit Kultur. Du hast gesagt, du kannst keine Lockdown-Videos
Tagebücher
mehr sehen. Ich finde, alle Interviews, die man so liest mit Leuten in Zeitungen, da wiederholt sich auch was mittlerweile auf eine nervige Art und Weise, dass natürlich alle, die im Moment in Zeitungen zu Wort kommen, Universitätsprofessoren, Kabarettisten, Künstler, der Tenor ist, ich komme mit dem Lockdown gut klar, Quarantäne, ich sitze eh die meiste Zeit zu Hause am Schreibtisch. Das bringt's natürlich irgendwie auch nicht.
Also, ja, das habe ich ja letzte Woche gesagt, das ist quasi, da will ich eben gar nicht hin.
Genau.
Zu sagen, es macht mir eigentlich gar nicht so viel aus.
Ja,
ich möchte betroffen sein und ich möchte die volle Wucht mitspüren mit der Gesellschaft, selbst wenn es mich nicht so berührt, und vor allem möchte ich nicht darüber Auskunft geben, dass es mich eigentlich gar nicht so berührt.
Richtig, weil genau.
Das ist der falsche Ansatz, finde ich.
Ja, finde ich auch.
Ja.
Naja. Ansonsten auch nach Gucken von Horse Girl ist für mich die Frage, was war zuerst die Verschwörungstheorie oder die Endzeitstimmung?
Wie meinst du das?
Naja, man kann ja schnell auf die Idee kommen, dass Verschwörungstheorien sehr auf dem Vormarsch sind. Es sind überall Verschwörungstheorien. Und es ist jetzt Endzeitstimmung durch das Virus. Was bedingt da eins das andere? Also das ist ja manchmal. Nee, ich kann gar nicht weiterreden. Weißt du, was ich meine?
Ja, ich glaube aber, die Endzeitstimmung gab es vorher schon so ein bisschen, die wird eher bekräftigt dadurch ein bisschen, wird unterstrichen jetzt, dass die Leute das Gefühl haben, es geht was kolossal schief. Es wird unterstrichen durch Corona. Die Emphase geht nochmal auf diese Endzeitstimmung und diese Verschwörungstheorien, wenn was en vogue ist?
Konjunktur.
Konjunktur, genau. Ja. Und die hatten auch Konjunktur. Mhm. Und die schnappen sich jetzt einfach nur das nächste Sujet, im Französischen zu bleiben.
Naja.
Ich persönlich, ich hole mal ganz kurz aus. Ich habe vor ein paar Jahren irgendwie das Gefühl bekommen, dass irgendwas nicht okay ist. Und ich habe es an verschiedenen Sachen festgemacht. Also ich muss sagen, dass ich hatte das Gefühl.
Da gießt mir neuen Tee ein.
Ja, also irgendwie hatte ich so das Gefühl, es passt auch in meiner Ehe nicht so richtig, was ich tatsächlich durchaus als richtiger Instinkt.
Es war keine Verschwörungstheorie.
Ja, es war keine Verschwörungstheorie. Aber festgemacht, gesellschaftlich habe ich es noch vor der Flüchtlingskrise an dem Verhalten, wie immer mehr Fußgänger, Radfahrer und Autofahrer miteinander umgehen. Immer mehr Leute sich angeschrien haben, hey du Arschloch und sonst irgendwie so. Also eine Verrohung im Berliner Straßenverkehr und gleichzeitig mit immer mehr Autos wurden angezündet, es gibt Statistiken, die das belegt haben, Kinderwägen wurden angezündet, etc., etc. Aber auch letztlich nur ein vages Gefühl, ne? Das Gefühl hat sich natürlich bestätigt, als die Flüchtlingskrise kam. Und ich weiß noch, als ich zum Beispiel am Sommerfest des Bundeswirtschaftsministeriums stand, das ist ja immer draußen bei uns in der Nähe, und ich plötzlich habe ich wahrgenommen, was die Leute um mich herum reden, und habe plötzlich alle Leute von Ausländern und Flüchtlingen reden hören. Und meine Wahrnehmung war da aufs Komischste geschärft und plötzlich hatte ich das Gefühl, scheiße. Ja, und hat sich ja bestätigt, dass es sich rentiert oder vielleicht auch nicht, genauer hinzuhören, dass ganz viele Leute ganz viel rassistische Meinungen und mit Vorurteilen durch die Gegend werfen und das ja auch nur noch stärker geworden ist irgendwie. Da hatte ich so das Gefühl von einer, naja, ich will nicht sagen vom drohenden Untergang, das ist mir viel zu weit, ich habe irgendwas stimmt hier nicht. Und das ist natürlich, es ist streng subjektiv, vielleicht auch paranoid, vielleicht einfach einer Medienberichterstattung geschuldet. Dann gab es im Privatleben hat irgendwie eine sehr unglückliche Wendung genommen irgendwie. Und dann habe ich mich endgültig bestätigt gefühlt in diesem, nicht faktisch bestätigt, weil ich ja weiß, dass es ja wahrscheinlich Quatsch ist, aber irgendwie bestätigt in diesem, was ich da gespürt habe, ist tatsächlich irgendwie eine Spirale in immer unangenehmere Dimensionen geworden. Und der Coronavirus, ich wehre mich sehr dagegen, das jetzt irgendwie als logische Konsequenz von dem, was vorher passiert ist, zu sehen, weil ich ein klar und strukturiert denkender Mensch bin und weiß, dass es einem anderen nichts zu tun hat oder nichts zu tun haben dürfte. Aber trotzdem denke ich mir, ja okay, also so weitergehen kann es jetzt aber nicht. Also es hat sich jetzt wirklich nichts zum Positiven entwickelt in der Gesellschaft oder in meinem Leben. Und das ist natürlich nur eine Koinzidenz. Aber dass jetzt noch Coronavirus kommt, es lässt mich fast so mit den Schultern zucken und sagen, ja okay, gut, haben wir das jetzt auch noch. Und das finde ich, ich habe schon so einen Fatalismus aufgesogen, der eigentlich nicht in meinem Naturell liegt. Und ich möchte den eigentlich wieder ablegen. Aber es fällt mir schwer. Und ich möchte bitte nach dem Coronavirus, das ist mein Wunsch ans Universum, vielleicht einfach ein paar friedliche Monate, vielleicht mal ein friedliches Jahr.
Ich werde diese Woche, nehme ich mir jetzt vor, all die Artikel lesen, die ich bis jetzt noch nicht gelesen habe, zum Thema, vielleicht wird die Gesellschaft nach Corona eine bessere sein. Und dann werde ich vielleicht dazu was sagen können.
Aber das ist ja jahrelang meine These auch, dass ich immer wieder sage, wir müssen unsere Demokratie auf Herz und Nieren testen. Ja. Und den Umgang mit Rechten, mit solchen politischen Strömungen, den Umgang, wir müssen unseren Umgang mit Kapital, mit Kapitalregelung, wir müssen alles hinterfragen und es wird wehtun und werden auch doofe Dinge passieren, aber die Zerreißprobe müssen wir eingehen und danach kann es vielleicht besser werden. Wir sind immer letztlich, machen vielleicht zwei Schritte zurück und nur einer vorne, aber letztlich sind wir auf einem langfristigen Weg in eine Besserung irgendwie. Das ist eigentlich meine Einstellung. Aber in den letzten Jahren vielleicht ja ganz ehrlich arg strapaziert, diese Dings. Okay.
Ja, sehr gut. So, aber jetzt endlich Kultur.
Ja, ich habe geguckt, What We Do in the Shadows ist zurück, die Vampir-WG-Serie.
Okay, ja.
Ja.
Eine
der lustigsten.
Hör ich immer wieder.
Serien, die ich wirklich.
Wo guckst du die?
Du über
vor allem, wo guckst du die?
Ja, über Proxy-Server und so. Ich glaube, die kann man bei uns nicht wirklich gucken. Deshalb will ich gar nicht zu viel dazu sagen. Die Vampir-WG ist wieder da. Colin, der Energievampir, ist wieder mit dabei.
Ja.
Eine der lustigsten Comedy-Figuren ever. Ja. Weil deren Aufgabe, ich habe ein Interview auch gesehen mit ihm, hat er gesagt, das hat ihn an der Rolle gereizt. Weil ein Energievampir ist ja jemand, der so viele Plattitüden und nicht lustige Sachen von sich gibt, dass er allen Leuten unglaublich auf den Keks geht mit seinen Profanitäten.
Ja.
Und hat gemeint, es ist so eine Herausforderung, lustig sein zu müssen, aber genau das Gegenteil davon zu sein.
Herrlich, herrlich. Aber das kennt aber auch jeder.
Ja.
Diese Energievampire. Und man ist auch wirklich versucht, wenn man das kennt, von bestimmten Leuten dann wirklich auch, sag ich mal, eine Profession hinter zu erkennen, dass es sowas wirklich geben könnte, Energievampire. Ja.
Kurzes Beispiel, die sind auf dem Weg zu so einem Schamanen oder Voodoo-Priester, der quasi einen ihrer verschiedenen Hausangestellten wiederbeleben soll. Das ist unglaublich lustig. Das geht deshalb schief, weil er ständig während der Beschwörung auf sein Handy guckt.
Brillant.
Auf jeden Fall, bevor die da in diese Hütte von dem gehen, sieht der andere so ein Schild, wo so, Laientheater. Oh, sorry, Leute.
Laientheater, da muss ich hin.
Ja, das ist besser. Ja, genau, der Energie.
Das ist geil, das war mein erster Satz in, ich habe doch mal gespielt, Charlies Tante. Mhm. Und der erste Satz ist, wenn ich auf die Bühne komme, sage ich, Jungs, ich spiele jetzt Amateurtheater. Und dann gebe ich eine kurze Probe meines Amateurtheaterkönns.
Also es ist quasi ein bisschen das ist ein bisschen Meta, ja, oder? Im Theaterstück Amateurtheater spielen. Ja.
Ja. Ja. Na gut.
Okay, ich habe geguckt, Mrs. America,
ja,
leider auch nur auf Hulu zu sehen mit Proxy-Server.
Okay.
Mrs. America ist eine Serie, die in den 70er Jahren spielt. Kate Blanchett spielt die Hauptrolle. Sie spielt Phyllis, oh Gott, jetzt habe ich den Nachnamen vergessen. Phyllis Schlafly, glaube ich. Oder Schlafly. Phyllis Schlafly. Eine Anti-Frauenrechtsfigur, die quasi, man muss sagen, in den, also es ist so, dass quasi der, wie heißt er mal, Gender, oh Gott, jetzt kriege ich das nicht mehr, jetzt kriege ich die Abkürzung nicht hin. Also ein Gleichberechtigungsparagraf, der Verfassung hinzugefügt werden sollte, und zwar schon seit 1923 in den USA diskutiert wurde, hat es 1970 endlich in die Verfassung geschafft, aber Mrs. Schlafly hat den torpediert.
Ja.
Und im Sinne der Republikaner auch.
Mhm.
Und davon handelt die Serie. Und Cate Blanchett spielt diese Frau, die natürlich auch leidet unter dem Patriarchat und sich aber auch durchsetzt als Politikerin, als so Grassroots-Aktivistin.
Mhm.
Und tatsächlich auch eine starke und eine empowered Frau ist, aber trotzdem ja, irgendwo auf der falschen Seite steht.
Mhm.
Es ist tatsächlich, es ist Expert-TV. Es ist sowas von professionell und unglaublich gut und hat einen Rhythmus, hat fantastische Dialoge, hat eine tolle Regie, es ist wirklich unglaublich, also es ist wirklich von Experten gemacht. Es ist leider auch so ein bisschen für Experten, habe ich das Gefühl. Also man muss ein bisschen sich für amerikanische Politik und vor allem Gleichberechtigungspolitik und amerikanische Geschichte auch interessieren, damit es so ein bisschen mehr zündet. Und es ist teilweise auch sehr unangenehm, und das ist natürlich so gewollt, es ist natürlich auch sehr unangenehm zu sehen, wie Cate Blanchett diese Frau spielt und auch die vielen toxischen Männer um sie herum, aber auch wie sie tatsächlich auch, naja, so ein bisschen ihre eigene, wie sagt man, ihr eigenes Geschlecht unterminiert, sabotiert auch.
Mhm.
Und trotzdem ist die Serie, aber guckt sehr genau hin und guckt auch auf Seiten der Frauenrechtsbewegungen, zeigt auch da Ignoranz und Kurzsichtigkeit und mangelnde Toleranz einfach auch.
Mhm.
Also es ist eine sehr präzise und auch,
aber es ist nicht aus den Fingern gesaugt. Also,
ja, es ist
man kennt ja so.
Chirurgisch inszeniert auch und tut mir fast ein bisschen zu weh getan, muss ich sagen.
Ja.
Aber es ist unglaublich gut gemacht. Also, was Cate Blanchett darunter spielt, das ist dann wirklich im
Super.
Lehrbuchartig. Okay, gut.
Super, und das hatte ich dann direkt gebracht auf.
Ja, Basic Instinct, genau. Nee, war so, ich habe tatsächlich diese Woche einen Podcast gehört über Basic Instinct, ein Rewatchables. Und ich habe aber auch gehört, dass, also ein Special von einem Podcast, alle sind in Quarantäne, was sind die 10 Best Horny Thrillers der letzten 30, 40
Basic
Jahre.
Basic Instinct hat ja eine ganze Welle von Horny
Thrillers
dann nochmal losgetreten.
Auch, und es ging aber auch schon vorher los.
Ja.
Verhängnisvolle Affäre, war ja alles vorher und so.
Michael Douglas steht im direkten Zusammenhang, finde ich auch.
Ist ein bisschen der King of Horny Thrillers?
Absolut. Er ist der King of Opfer seiner Männlichkeit. Also verhängnisvolle Affäre hat, glaube ich, ganze Männergenerationen traumatisiert.
Ja.
So, was siehst du, da führt es hin, wenn du und ja.
Basic Instinct treibt das Ganze tatsächlich ein bisschen auf die Spitze, weil er ja da wirklich. Da ist er ja einfach nur noch eine Arschgeige, ne? In anderen Filmen kann man tatsächlich mit ihm mitfühlen und so.
Ja.
Er hat immer ein bisschen was Abseitiges, ein bisschen was Sleasiges. Er trägt auch immer denselben Anzug.
Ja, bis auf die Szene, wo er auch, und das hat mich lustigerweise, das weiß eigentlich, warum mich das so nachhaltig beeindruckt hat. Er hat immer bis auf die Szene, wo er,
in der Disco mit dem V-Ausschnitt. Ja.
Der Disco-V-Ausschnitt-Pullover, Bernie. Der hat was mit mir gemacht.
Ja.
Ist das ein T-Shirt?
Ich glaube schon, ja.
Aber es ist ein großer Ausschnitt.
Ja.
Ist ganz im Cleavage. Ja.
Ist unglaublich albern.
Ja.
Das Outfit auch.
Ja.
Aber das ganze Outfit ist eigentlich, also er ist ziemlich widerlich in dem Film.
Ja.
Und ich habe jemand sagen hören, bei Michael Douglas weiß man nie, man guckt die Performance und während man ihn zuschaut, weiß man nicht, soll man ihn für einen Oscar oder für einen Razzie nominieren?
Ja, und was hat er gewonnen dafür?
Weiß ich nicht.
Razzie.
Ja.
Ja, hat er gewonnen. Hat er dafür gekriegt, schlechtester Schauspieler.
Aber es stimmt nicht.
Nein,
es trifft nicht. Also er hat manchmal Anfälle, also so cholerische Anfälle in dem Film.
Ja.
Wo er Leute wirklich zusammenbrüllt in der Bar,
ja.
Wo man denkt so, wow,
ja.
das ist ein bisschen zu viel. It's a touch too much, Michael. Aber auf der anderen Seite hat er auch wirklich, er verliebt sich so glaubwürdig in diese Catherine Tramell.
Ja, das ist eine, ja.
Er verliebt sich glaubwürdig in diese Frau, die ihm schon mit Ansage sagt, sie wird ihn hängen lassen irgendwie. Sie nutzt ihn nur aus, was sie ja letztlich auch tut. Und da ist, also es gibt, ich habe ein paar ganz unglaubliche Fakten zu dem Film ausgegraben. Ich will mich nicht zu lange darauf einlassen. Ich habe ihn gesehen. Ich fand ihn überwiegend tatsächlich albern.
Zum wievielten Mal hast du ihn gesehen?
Zum dritten Mal.
Oder zum dritten Mal sogar, ja. Okay.
Oder zum, vielleicht auch nur zum zweiten Mal.
Du hast ihn damals, 1992 kam er raus, im Kino gesehen?
Ja, genau.
In Regensburg.
Du, das weiß ich nicht mehr.
Ich möchte es aber wissen.
Ja, Straubing oder Regensburg. Ja. Er hat mich fasziniert.
Ja.
Fand ich natürlich auch erotisch, klar. War aber damals schon sehr abgeturnt von dieser Sexszene mit Ginny Triplehorn, die übrigens auch bei Mrs. America mitspielt.
Ja.
Ist nicht ihre lesbische Freundin. Zu der komme ich gleich.
Ach so.
Sondern das ist die Psychologin.
Ah, okay.
Ja. Die Psychologin, die auch für Internal Affairs arbeitet, die Polizeipsychologin.
Ah, okay.
Die ihn analysiert.
Okay.
Ein Friend with Benefits ist es quasi von ihm.
Ach je.
Und da gibt es eine Sexszene ganz am Anfang, die einer Vergewaltigung recht nahe kommt. Und ich bin eigentlich relativ beruhigt, dass mich das damals im Kino schon sehr verstört hat. Und dass mir das nicht jetzt erst in MeToo-Zeiten aufgefallen ist. Sehr unangenehm. Aber ich glaube, ich habe jetzt auch besser kapiert, dass Michael Douglas einfach kein guter Typ sein soll, sondern einfach wirklich ein finsterer Typ auch sein soll. Und ich fand vieles sehr albern. Ich fand diese Szene in der Disco, wie sie tanzen und rumknutschen, fand ich
ja.
Wahnsinn. Ich fand teilweise die Sexszenen zum Schreien komisch.
Ja.
Ich fand aber auch ein paar Sachen sind sehr gut gealtert.
Mhm.
Und ich sag dir was. Sharon Stone's Outfits in dem Film, ihre Frisuren, wie sie sich gibt. Es sind sogar Sachen, die kommen jetzt besser als früher, nämlich wie sie bei dieser Befragung dieses legendäre, ne,
mit
Beine übereinander schlägt. Eine Szene, die sie übrigens in The New Pope neulich nochmal mit John Malkovich
zitiert hat. Ja.
Wie sie eigentlich, man fragt sich ja bis heute, warum ist der ganze Polizeistab in diesem Verhörraum mit dieser Einzeugin? Wie sie da alle Männer im Raum kontrolliert, wie sie überhaupt den ganzen Film kontrolliert und alle Fäden zieht.
Ja.
Was für eine unglaublich empowerte Frau sie auch ist.
Ja.
Und wie sie zum Beispiel auch diese wirklich, diese eigentlich unangenehmen Cops alle, so diese so Fragen, so, war das ihr Freund? Nee, wir haben nur Sex gehabt. So, warum waren sie mit dem zusammen? Weiß nicht, war einfach gut im Bett. Und so wirklich auch einen Typ Frau repräsentiert, der vielleicht sollte das damals so ein bisschen als slutty auch gehen, aber jetzt würde man, aus jetziger Sicht würde man sagen, das ist einfach eine Frau und eine selbstbewusste Frau, die einen Scheiß drauf gibt, was ihr von ihr denkt, ihr Wichser. Und
ist das noch so modern?
Wie meinst du das?
Ist das ein modernes Frauenbild?
Ja, das ist natürlich ein modernes Frauenbild, was du in Filmen nach wie vor nicht so oft siehst. Mhm. Natürlich jetzt schon öfter, aber du hast natürlich auch in Romcoms oder in Thrillern eher noch eine Frau, die eher in sexuell traditionellen Mustern irgendwie agiert. Und nicht einfach sich, ich sag jetzt mal ganz plakativ, sich nimmt, was sie will.
Mhm.
Und damals ist es natürlich ein Relativ, das gab es nicht in der Form irgendwie.
Okay.
Und es war auch eine Figur, die durchaus...
Nee, aber ich überlege, ob das immer noch modern ist. Also so, wie es da ist.
Das galt ja nicht als modern. Das will ich ja damit sagen. Das galt damals gut. Als verrufen.
Das ist klar.
Gilt es als... Weiß nicht, ob es das noch als progressiv gibt, aber es gilt als zeitgemäß. Es ist trotzdem immer noch eine Frau, wenn du den Film siehst. Jetzt, wenn ein Film rauskommt, du sagst, wow, so eine kenne ich nicht.
Mm.
Rüdiger, also kannst mir nichts erzählen. Also das ist.
Nee, will ich ja auch nicht erzählen. Ich überlege nur, ob das ein Vorbild ist.
Die Frage stellt sich nicht, ob es ein Vorbild ist. So ist es auch nicht gedacht. Weder heute noch damals irgendwie. Es geht nur darum, dass diese Person als Teil der Gesellschaft einfach, existiert innerhalb von normalen Parametern und nicht eine Anormalität ist, wie damals in dem Film dargestellt.
Ja, okay.
Das will ich damit nur sagen. Und ihre Performance ist auch gut gealtert. Sie ist eine gute Schauspielerin, sie spielt es gut.
Weißt du, dass sie nur sechste Wahl war?
Ja.
Sie haben abgesagt für die Rolle.
Catherine Turner, Kim Basinger, hast du aufgeschrieben?
Das fand ich interessant. Michelle Pfeiffer, Kim Basinger, Gina Davis, Ellen Barkin und Marielle Hemingway.
Ja, genau. Ja, habe ich auch alles in dem Podcast gehört.
Ja.
Interessant ist, zwei Sachen sind sehr interessant. Und zwar, sie hat für diesen Crotch-Shot, also quasi den Kameraschuss zwischen ihre Beine, Es war klar, dass er keine Unterwäsche trägt. Also ja. War, weil Paul Verhoeven hat gesagt, das spiegelt so. Mhm. Sie hat keine Erlaubnis dafür gegeben. Spricht ja heute noch ganz offen drüber. Das macht den Film, gäbe es das heute, wird der Film heute gedreht und käme das im Nachhinein raus, 2 Wochen nach Kinobeginn, Film aus dem Kino genommen, Paul Verhoeven unten durch, das war's.
Wahrscheinlich.
Forget it.
Ja.
Das hat man irgendwie so mitgenommen, ne? Ich weiß nicht, ob sich das rumgesprochen hat, mhm. aber, und vor allem, viele argumentieren ja da irgendwie 10 Minuten später ist er dann sowieso komplett nackt zu sehen, aber das ist natürlich was anderes, weil das ist ein anderes Ausgeliefertsein in so einer Szene. Und die Schauspielerin ist nackt freiwillig aufgetreten, hat nackt auch Sex gehabt mit Michael Douglas oder zumindest simuliert, ja. Man weiß es nicht. Aber für die Szene hat sie ihre Erlaubnis nicht gegeben und das ist ein gravierender Unterschied.
Ja, finde ich auch.
Ja. Und jetzt für mich der absolut unglaublichste Fakt an diesem Film, dass diese Sexszene mit Michael Douglas 5 Drehtage in Anspruch genommen hat.
What?
5 Drehtage, ja. Und Paul Verhoeven eigentlich wollte, er hätte gern bitte seinen erigierten Penis, das wäre ihm wichtig.
Ach. Ja. Hat also aber, der Paul ist doch.
Der Paul, Paul, er ist glaube ich Paul. Er ist, glaub ich,
der Paul. Ja. Der Paul hat schon. Der Paul, der will es schon wissen, ne? Der Paul hat auch eine Menge komische Filme gemacht.
Der Paul ist ein Trash-Regisseur, ja. Immer schon gewesen.
Der Paul hat übrigens auch schon mal eine Goldene Himbeere gewonnen, natürlich, für Showgirls.
Ja, aber der Paul hat immer Filme, die haben auch was. Robocop.
Ja, auf jeden Fall. Ja, pass auf.
Und Starship Troopers.
In seiner Dankesrede hat er gesagt, das hat mir gefallen. Meine Filme werden hier kritisiert, weil sie als dekadent, pervers und schmierig gelten. Das bedeutet sicher, dass ich Teil dieser großartigen amerikanischen Gesellschaft bin. Danke. Ist doch ganz nett, ne? Total Recall, der erste, ist auch von ihm.
Ja, stimmt.
Den mag ich eigentlich wirklich ganz gerne, auch, muss ich sagen.
Auch trashiger, und, aber guter Film.
Ich mag sogar Starship Troopers.
Ich liebe Starship Troopers. Ja. Das ist ein Film, den ich tatsächlich, also ich weiß nicht, ob ich ihn heute noch lieben würde. Aber damals habe ich ihn, glaube ich, 4-5 Mal gesehen. Ich hatte ihn auf VHS sogar.
Sie haben, ja, also ich finde auch, dass sie was Faszinierendes haben. Und Robocop natürlich sowieso.
Ich mochte übrigens auch dieses Erotik-Thriller-Genre. Ich mochte nicht alles. Diesen Body of Evidence mit Madonna fand ich lächerlich.
Ich habe sonst keinen einzigen gesehen. Ich habe Silver nicht gesehen.
Sliver,
natürlich, ja. Mit Freund Baldwin. Ich habe nur seine Frisur damals imitiert, aber den Film habe ich nicht gesehen. Ach,
bis heute, ne?
Ja. Imitiert. Pass bloß auf. Und nee,
das ist keine schlechte Frisur.
Mittelscheitel habe ich aber nicht mehr.
Ja, das stimmt.
Wo waren wir?
Bei dem Erotik-Thriller-Genre.
Ja. Was hast du noch gesehen? Body of Evidence, ja?
Den fand ich lächerlich.
In Bad with Madonna?
Den fand ich lächerlich. Den fand ich hochgradig albern. Ich habe einiges gesehen. Mhm. Ich wollte nur sagen, was mir in Erinnerung, als positiv in Erinnerung geblieben ist, ist dieser Wild Things.
Ja.
Mit Denise Richards und Neve Campbell und Matt Dillon.
Stimmt.
So eine Dreiecks-Dings, wo man überhaupt nicht durchblickt, wer wann wie jetzt über den Tisch zieht, aber es ist auch völlig wurscht.
So Wild Things, ja. Ansonsten hat es mich, um noch einmal kurz auf Autos zu kommen, immer wieder, freut mich immer wieder, wenn ich so einen schönen Lotus wie in Basic Instinct also auch ein gutes Autocasting gefällt mir immer in Filmen sehr. Ja. Alison Brie fährt in Horse Girl natürlich einen Volvo 240. Den fahren auch die beiden Mädchen in Booksmart. Das, also wenn du spezielle junge Frauen in amerikanischen Filmen zeigen willst, gibt's nur ein Auto, den Volvo 240 als Kombi oder als Limousine. Hm. So viel dazu.
Ich habe nochmal einen Rewatch gemacht. Rewatch stimmt eigentlich gar nicht, weil ich habe den Film nur die ersten 10 Minuten gesehen. Ich habe mir The Invitation gesehen, einen der gefeiertsten Horror oder Thriller, muss man sagen, der letzten 10 Jahre. Eigentlich ein Low-Budget-Film. Gibt's auf Netflix. Kann ich empfehlen. Ist trist. Also macht auch nicht keine guten Dinge mit einem.
Ja.
Aber ist irgendwie sehr clever gemacht und sehr so psychologisch.
Ja.
Und hat mich interessiert, weil es am Rande um Thema Sekten auch so ein bisschen geht. Und das also gerade so ein bisschen mein Thema ist. Aber ja, wie gesagt, ist nur am Rande. Heute Better Call Saul Finale. Mittlerweile, glaube ich, wartet so halb Deutschland oder zumindest halb Deutschland.
Halb Deutschland bis auf?
Ganz Deutschland Netflix drauf. Ja. Bis auf Rüdiger Rudolf.
Ja.
Hat sich ganz schön gemausert, die Serie, zum richtigen Must-Watch. Wir müssen jetzt mal gucken, was da passiert. Also so richtig, es herrscht, früher war es ein bisschen was Fernsehen für Connoisseure, jetzt herrscht ein bisschen Breaking Bad Stimmung da unter den Fans und so.
Na gut.
Was ich gar nicht weiß, ob ich das so gut finde, aber es bleibt einfach wirklich eine Wucht, die Serie. Ich habe mir auch das Devs-Finale angeschaut. Irgendwas drüber zu sagen, hieß es spoilern und Devs läuft nicht bei uns, also lass ich es lieber. Es bleibt so, Devs hat plottechnische Lücken, ist stellenweise unausgewogen. Ich habe es trotzdem sehr geliebt, weil ich es sehr, sehr mutig finde, visuell Es geht um Determinismus. Das ist quasi das Grundthema. Ist unser Universum determiniert? Also befinden wir uns auf Tramschienen? Das ist egal. Selbst wenn ich zu dir sage, Rudi, ich mache jetzt mal was ganz anderes und schmeiß meinen Pulli hier vom Stuhl.
Die Weiche wurde schon vor, war schon gestellt, ja.
Und selbst wenn ich mich selber in diesem Devs-Programm, worum es ja geht, dabei beobachten könnte, wie ich das tue, könnte ich trotzdem nicht anders als das tun. Determinismus. Okay. Das ist das Thema von Devs. Und das finde ich ein tolles Thema, dass man das in so einer Serie über ein Softwareunternehmen auch und eine Serie, die versucht auch mit dem Thema Verlust umzugehen. Ich fand es wirklich, wirklich mutig. Es geht, ein paar Sachen gehen schief, aber Alex Garland, den Mut muss man belohnen. Alex Garland hat ein wunderbares Zitat in einem Interview mit dem Rolling Stone gebracht. Und zwar hat er gesagt, weil man ihn gefragt hat, wie denn, ob ihm klar ist, wie man die Sachen wahrnimmt oder interpretiert, die er dreht, ne? Mhm. Und er schreibt. Er schreibt ja auch sein Material selbst. Und er hat gesagt, er hat damals The Beach geschrieben, was er auch verfilmt hat, ne? Mit Leonardo DiCaprio. Und er wollte eigentlich eine Kritik an diesem Backpacker-Wesen, weil ihm die auch aus eigener Erfahrung so ein bisschen die Einstellung auf die Nerven ging. Und da wird was ganz anderes draus. Und das hat er irgendwie, das hat ihn lange beschäftigt. Und irgendwann hat er festgestellt.
Wie das passieren konnte?
Irgendwann hat er festgestellt, es geht nicht drum, oder es geht vor allem nicht ausschließlich drum, was ich erzählen will, sondern es geht drum, er sagt, it's not what I want to tell, it's what the viewer brings. Es geht drum, um das Erlebnis, das aus seiner Kunst entsteht, wenn es auf Rezipienten trifft, auf, in dem Fall auf den Zuseher. Und das hat mich so an mein Buch erinnert an mein letztes, an den gemachten Mann. Kommt jetzt, glaube ich, demnächst das Taschenbuch raus. Das ist ein Buch, als ich es geschrieben habe, wo ich eigentlich gar nicht wusste, was ich da tue so genau, aber ein Buch, was ich mittlerweile wirklich, was ich tatsächlich selber sehr gerne mag und aber mit dem ich auch erst meinen Frieden machen musste, weil ich es eigentlich geschrieben habe, als Kritik an meiner Männergeneration und auch als Kritik an mir selber und als durchaus sehr scharf gemeinte Kritik. So wollte es der Verlag aber nicht vermarkten, weil gesagt, da müssen die Leute selber drauf kommen. Mhm. Und das hat mich immer so ein bisschen, ich weiß bis heute nicht, ob das so in Medienresonanz die richtige Taktik war, vielleicht nicht, aber es war so, die Resonanz von gut der Hälfte der Leserschaft war so, Mensch, die 90er, so war es damals, oder Superstudentenroman, oder der Robert, Mensch, irgendwie habe ich da wirklich mitgefiebert, wie es dem geht, dem Protagonisten, wobei ich gesagt habe, wieso, das ist ein Arsch, sollst du eigentlich gar nicht mit dem die Daumen drücken oder so. Aber letztlich habe ich erkannt, was das für ein unglaubliches, das Buch ist jetzt nicht auf der Bestsellerliste gelandet, far from it, aber was das eigentlich, dass das die Magie an diesem Buch ist und dass es mir so viel Freude macht, ein Buch geschrieben zu haben, was man so vielschichtig lesen kann, wo ich niemanden darauf hinzwinge. Die einen nehmen die Regionalität mit, die anderen das Studentenleben, die dritten die Liebesgeschichte, die vierten das Verhältnis zu den Eltern, die fünften finden es einfach nur langweilig, die sechsten finden es spannend, die siebten erkennen meine Intention und die Kritik auch ein bisschen an der Männlichkeit. Aber das alles zusammen ergibt für mich jedes Mal, wenn ich das Buch aufschlage, auch wieder eine andere Leseart irgendwie. Mm. Und da muss ich so an Alex Garland und an Devs denken und so, dass man quasi was, dass ich nicht den Fehler gemacht habe, meine Intention so holzhammermäßig zu machen und auch nicht so überzustrukturieren. Bei Rosalie zum Beispiel, was ja eigentlich ein relativ erfolgreiches Buch war, da war ja ganz klar, worum es geht. Jugend, Aufwachsen, Kirche, Repressalien, Nazi-Vergangenheit, alle halten dicht, erste Liebe und so. Alle Motive waren völlig klar und lagen auf dem Tisch. Das ist beim Gemachten nicht so, man nicht so. Und bei so Sachen wie Devs ist es auch nicht so. Denn es geht darum, dass du als Kreateur mit deinen Lesern, Zuschauern, bei dir Theatergängern, eigentlich jedes Mal neu erlebst, wie immer ein bisschen was Neues oder was anderes entsteht, wie das, was du eigentlich ursprünglich vorhattest. Oder ein Teil davon noch mitschwingt, aber ein Teil davon einfach sehr dadurch lebt, wie es aufgenommen wird. Und das macht mich tatsächlich, das klingt natürlich jetzt ein bisschen schmierig, wenn ich so Kunstschaffender nenne, aber mich macht es sehr, sehr, sehr glücklich, was zu schreiben.
Vielleicht ein bisschen demütig gegenüber dem eigenen Werk. Also so ist, weil man nicht, man schafft was und dann guckt man, wie, was, also man hat auch, man muss
ja,
auch
demütig immer, gegenüber meinem eigenen Werk bin ich sowieso, weil ich ja nie denke, dass ich besonders gut bin. Nee, aber es geht
darum. Nee, ich meine im Sinne von, man weiß nicht, was es bei den Leuten auslöst. Oder was sie alles drin sehen, oder was.
es macht's vor allem so spannend, es macht's vor allem, es freut mich, weil so immer, es steckt so viel Genesis drin. Weil für jeden, der es liest, stellt sich's anders vor und jeder, der fasst anders auf. Und das hat der Alex Garland auch, das hat er kapiert, dass er halt irgendwas macht, was seiner Vision entspringt.
Ja.
Und, dann kommt irgendwas bei rum.
Mhm.
Zum Beispiel gibt's einen langen Podcast über Determinismus und parallele Universen, wie das funktioniert und ob das funktionieren soll. Einfach nur aufgrund seines Dings irgendwie.
Ja.
Das schafft es. Und das hat mich wahnsinnig fasziniert an Devs auch. Und deshalb hat es einen ganz großen Platz in meinem Herzen. Obwohl es wirklich sehr, 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 man macht es, ich sag's mal, softwaremäßig fehleranfällig war.
Okay.
Die Serie.
Bugs. Na gut.
Ja. Okay. Hast du Warten auf den Bus gesehen? Diese neue ARD, die Serie in der ARD-Mediathek, nee. Wo zwei Leute aus Brandenburg in der Bushaltestelle sehen und sich nee. Unterhalten.
Nee.
Ja, okay.
Du?
Ja.
Ja. Dann halbe, pass halbe auf.
Folge.
Soll ich grauenvoll? Schön.
Dann ich habe doch gar nicht grauenvoll gesagt.
Nee, was hast du gesagt?
Hast du mir das schon angesehen?
Nein, was hast du eben gesagt?
Gar nichts. Oder vielleicht müssen wir nochmal zurück. Vielleicht habe ich schon grau gesagt.
Und grau. Aber du wolltest grauenvoll sagen.
Ich wollte sagen grau. Es ist grau. Alles grau in grau.
Alles grau. Pass auf, ich guck rein und dann reden wir nächste Woche drüber?
Ja.
Gut.
Ja.
Genau. Warten auf den Bus.
Okay, ich sag nichts. Okay, gut, wir sind schon bei einer Stunde. Ich habe Musik gehört, ich habe alte Musik gehört. Das 25. Ja. Rüdiger, hast du jemals die Band Pavement gehört?
Nein.
Pavement ist eine verschrobene,
glaube ich.
Verschrobene, schräge Indie-Band.
Ja.
Die, die gut texten, die gute Sachen machen, die viele fantastische, gute Lieder haben, aber auch viele schwierige Lieder und, ich mag Alben von denen. Terra Twilight ist mein Lieblingsalbum. Bright in the Corners ist toll. Crooked Rain. Das einzige Album von Pavement, was ich mir nie gekauft habe und auch nie gehört habe, ist Wowie Zowie. Das hat aber einen wahnsinnig guten Titel und ein wahnsinnig gutes Cover. Es ist 25. Jubiläum diese Woche von Wowie Zowie. Und es ist nach wie vor
Wowie Zowie.
Wenn man nicht absoluter Pavement-Fan ist, ist es tatsächlich nahezu unhörbar. Ich viel mit Pavement, eineinhalb Stunden lang mit Pavement beschäftigt am Wochenende und bin auch nach wie vor zu dem Schluss gekommen, dass ich nicht mehr als zwei Songs von Wowie Zowie jemals wieder hören möchte.
Gut.
Aber ich möchte.
Apropos unhörbar.
Ich möchte trotzdem eine Lanze für Pavement brechen, weil es wirklich eine coole Band ist. Und vor allem habe ich einen alten Festival-Rückblick gesehen, als Lollapalooza, eine Festivalreihe war für Indie-Bands. Ein paar Jahre nach Nirvana und Pavement sagen, wir haben wahrscheinlich das Festival eigenhändig beerdigt, indem wir da gespielt haben. Und tatsächlich mit Dreckbatzen.
So wie zu Demut gegenüber dem eigenen Werk.
Mit Dreckbatzen beworfen wurden während ihrer Performance.
Ja, du meinst die Pokémon Lehmschuss-Attacke.
In your terms, ja.
Aber ich guck nicht so enttäuscht, ja.
Es war eigentlich nicht lustig gewesen. Es war
ja, ein ziemlich
demütigender Moment für die Band auch.
Ja, glaube ich.
Davor, du stehst auf der Bühne von der Distel und du wirst mit Lehmbatzen beworfen.
Das würde mich sehr überraschen.
Weil woher sollen die her haben, die Leute? Ne?
Die Baustruktur des Distelgebäudes, also ich würde mich nicht wundern, wenn da noch mit Lehm gearbeitet worden wäre.
Ja, was wolltest du? Du wolltest deinen Übergang zu unhörbar machen.
Unhörbar, du hast das neue Fiona Apple Album gehört?
Ja. Ich hab, glaube ich, immer einen Softspot für Fiona Apple, so lange, bis ich eins ihrer Alben höre.
Ja.
Und dann denke ich, mal nicht meins.
Ja. Ich hatte gestern zufällig was gehört und reingehört. Da fehlt mir auch gerade die Geduld.
Es hat natürlich wahnsinnig gute Kritiken bekommen.
Mhm.
Und es ist auch, ich glaube, es ist ein Comeback-Album, kann man das so sagen? Ich glaube, sie hat 2012 oder so das letzte rausgebracht. Mhm. Ist das möglich?
Das weiß ich nicht.
Fetch the Bald Cutters heißt es.
Ja.
Ja. Und 2012 kam nämlich The Idler Wheel is Wiser than the Driver of the Screw and Whipping Cords will serve you more than ropes.
Sie hat es mit Werkzeug ein bisschen, glaube ich.
Ja. Ja, ich glaube, nee, das ist ein Konzept, glaube ich.
Ah, gut.
Ja, also fanden wir stressig. Ich glaube den Kritiken, dass wenn man sich damit beschäftigt, dass es einem gut gefallen kann, aber man muss sich ja nicht mit allem beschäftigen.
Es gibt ja auch, hast du schon mal irgendwas mit Zoom jetzt gemacht in den letzten Tagen?
Nein, noch nie.
Was, noch nie?
Nein.
Ey, Bernie, Zoom ist ja alle, na gut. Das Problem mit Zoom ist, glaube ich, es entspricht nicht der deutschen Datenschutzverordnung, deshalb können wir es für die Schule, kann es wohl offensichtlich nicht benutzt werden.
Nee, das haben wir auch eine Mail bekommen.
Homeschooling fängt ja heute wieder an, deshalb wird jetzt SchoolFox benutzt. Ansonsten benutzen alle Zoom und Shao and the Get Down, wollte ich dir eigentlich noch einen Link schicken, hat wirklich also ein Zoom-Video gedreht, ein Lockdown-Video, das ist das Next Level. Das ist wirklich sehr unterhaltsam. Ist auch ein sehr guter Song. Shower in the Get Down Phenomenon. Ich kann es ja mal einfach mal posten auf unserem Brennerpass-Dings.
Ja, wenn du da was beitragen möchtest, mal bei unserem Brennerpass Slack, ich würde mich sehr freuen.
Slack? Achso, na komm, du hast letztes Mal auf meinen Slack auch nicht geantwortet.
Habe ich nicht?
Hast du nicht. Ich habe dir sogar vorgeschlagen, dass ich die Sopranos-Folge downbreake. Das hast du übergangen. So.
Echt?
Ja.
Das habe ich dann aber nicht bekommen.
Steht ganz normal unter dem, was du mir jetzt auch geschrieben hast, was ich heute Morgen übrigens gelesen habe dann noch.
Ja, ein bisschen spät für die Vorbereitung.
Ja, ein bisschen. Ja, du, weil, pass auf, ich habe folgenden Fehler gemacht. Ich habe ja gedacht, ich dachte, da du letztes Mal auch bei Slack nichts reingeschrieben hast, habe ich gedacht. Ja, aber
das tut mir wirklich leid, das habe ich überlesen, ja, dass da was Neues stand.
Okay, habe ich, ja eben, ich habe es nämlich auch überlesen. Hm. Ich habe Benachrichtigungen ausgeschaltet bei meiner Slack-App auf dem Handy, um jetzt mal hier aus dem Nähkästchen wieder mal zu plaudern. Und ich habe nicht mehr im Computer reingeguckt, das habe ich heute Morgen erst gelesen. Aber immerhin um 7 Uhr morgens und habe nochmal bei Fiona Apple reingehört und habe mich Basic Instincts schlau gemacht, wie du vielleicht bemerkt hast.
Ja, 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 du hast das toll, die Casting-What-Ifs.
Naja.
Konntest du wiedergeben.
Genau.
Okay, gut.
Zur Not, Fun-Facts gehen immer.
Pass auf. Ich war gerade so ein bisschen auf prog-rockiger drauf, weil dank Fiona Apple habe ich Talking Heads gehört.
Ah.
Und hab ein bisschen in das, du weißt ja, dass Stop Making Sense als eines der besten Live-Videos aller Zeiten gilt.
Ja.
Wusstest du das?
Nein, das wusste ich nicht.
Es ist quasi das Live-Album und das, der Live-Film der Talking Heads.
Die Talking Heads haben auch, glaube ich, eigentlich Kunst studiert, ne? Habe ich irgendwann mal gelesen. Die haben alle in New York gelebt und haben Kunst studiert. Und Eagle Eye Cherry hat als Kind in der gleichen Gegend gewohnt und ist immer mit seinem Roller da rumgefahren und kannte die Talking Heads. Habe ich mal gelesen. Fun Facts gehen immer, Bernie Meyer. Was wolltest du sagen über das Video?
Weißt du, wie ich drauf gekommen bin?
Wie bist du drauf gekommen?
Ich habe auf einem Social Media Portal hat eine Frau geschrieben, that's my favorite dance, und hat so also ein kurzes Video von David Byrne, wie er bei Stop Making Sense zu welcher Song war es denn? Ich krieg's nicht hin, welcher Song es war. What a Day That Was? Nee, glaube ich nicht. Genius of Love. Einer von den Songs hat so einen Tanzschritte gemacht, wo er so ganz doll mit den Beinen gewackelt hat. Mhm. Das fand ich so charming, dass ich mal ein bisschen mich reingehört und reingeguckt habe in Stop Making Sense.
Mhm.
Einzelne Videos gibt's auf YouTube. Es ist wirklich ein toller Live-Auftritt.
Mhm.
Und ich bin nicht der größte Talking Heads Fan, ich kenne mich auch nicht so gut aus, aber ich habe vor ein paar Monaten einen Song entdeckt, den ich nicht kannte tatsächlich. Der heißt This Must Be The Place und der Song ist eh schon gut und auf dem Live-Album ist er noch besser und Rüdiger, der rührt mich zu Tränen, dieser Song. Der ist aber gar nicht, das ist gar keine Ballade, das ist einfach nur ein guter Pop-Song. This Must Be The Place, in Klammern Naive Melody, ist so un. Ich glaube, das wird einer der Songs, den ich den Rest meines Lebens in ganz großen Ehren halten werde.
Okay.
Talking Heads, Stop Making Sense. Was für ein fantastisches Live-Video. Einer ihrer letzten oder vielleicht die letzte große Tour und auch eine Promotour. Also tatsächlich auch ein bisschen szenenhafter dargestellt und gefilmt. Und Regie hat geführt Jonathan Demme, später Oscar-Gewinner für Schweigen der Lämmer.
Ach was.
Kannst mal sehen.
Kann ich sehen, ja, wirklich.
Zwei Sachen noch zur Musik.
Ja.
Die Gebrüder Grimm.
Ich erinnere mich.
Meine Metalband.
Mhm.
Erster Songveröffentlichung seit 2016.
Mhm. Alright.
Ja, auch schon bei Brennerpass auf Facebook gepostet. Wir haben ein Album gemacht damals, das, glaube ich, ganz gut geworden ist. Wir haben es nie rausgebracht, aufgrund von Umständen, die nichts mit der Band zu tun hatten. Wir wollen es jetzt dann irgendwann rausbringen, aber wir haben damals auch ein Video gedreht und weil Corona, man hat nichts Besseres.
Das hat der Cem gemacht, ne?
Hat der Cem gemacht,
der Cem.
Ja. Kennst du den Cem?
Na klar, ich war doch bei dem Live-Auftritt damals im Schokoladen, hat der Cem gefilmt.
Ja.
Cem, Oxen Effis.
Ja.
Weißt du noch?
Ja, der Cem. Ja. Mensch, Cem, Grüße an dieser Stelle, falls du das
Grüße hast. Grüße an Cem.
Genau, oh, wir haben nur im Proberaum ein kleines Video, nichts Besonderes, aber das ist das erste Lebenszeichen, wie man so schön sagt, von uns nach 4 Jahren.
Na.
Weiß nicht, ob wir mal wieder live spielen. Ich nehme es mal an. Irgendwann mal wieder.
Mm.
Wenn man es wieder darf.
Get the boys together.
Get the boys together. The boys are back in town.
Yeah.
Guess who just got back today?
Mm.
Okay. Ansonsten lese ich gerade die Tom Petty-Biografie von Warren Zanes. Die heißt Petty.
Mm-hmm.
Die ist sehr gut. Bin noch nicht weit. Und ich muss sagen, bei so Musikerbiografien muss ich immer ein bisschen sagen, was hatte man eigentlich für eine behütete Kindheit doch?
Vielleicht zu den ganzen Musikern, meinst
ja.
du?
Ja. Ich glaube, man muss Man müsste eine problematische Kindheit gehabt haben, um wirklich so ein, machen wir, um so einen gewissen Drive zu kriegen.
Der Gedanke ist mir nicht fern, aber ja.
Ja. Gut, aber da ich ja ein problematisches Erwachsenenleben habe, spornt mich das noch sehr für meine weitere Karriere an.
Genau.
Noch Hoffnung.
Das ist auch immer meine Konklusion. Deswegen, ich bin halt Spätzünder.
Ja.
Ja, meine Kindheit war, wo wenn ich so drüber nachdenke. Na gut.
Ja.
Themawechsel.
Okay. Ja. Genau. Ich spiele noch Luigi's Mansion, wollte ich sagen. Das habe ich mir ausgeliehen, nicht selbst gekauft.
Ja.
Das ist ein super Spiel. Das würde euch da drüben auch sehr viel Spaß machen.
Du,
Luigi's Mansion 3 übrigens.
Alles klar. Der junge Mann bei mir im Hause fragt an, ob ihr nicht vielleicht doch mal so ein Pokémon Game Pass machen wollt, dass man gegeneinander spielen kann. Kannst du mal einen sagen.
Ich habe dem der hat kein Online-Profil, habe ich ihm gesperrt. Muss mal gucken, ob man da was ändern kann dran.
Bestimmt.
Ja. Bei uns herrscht Multiplayer-Verbot.
Verstehe. Ja, das ist aber nochmal, weil es auch wirklich, verstehe, das ist auch nochmal mehr addictive, finde ich.
Ja.
Bei Multiplayer, gelten andere Regeln.
Okay.
Sag mal, hast du eigentlich eine Folge Sopranos geguckt?
Ja, ich wollte noch was zum Fußball, wir haben noch was Wichtiges zum Thema Fußball.
Fußball haben wir auch noch, ach du lieber Himmel, ich sehe es ja auch.
Der Neuer-Skandal. Das ist natürlich nur deshalb ein bisschen ein Skandal, weil es eigentlich nichts gibt.
Weil das öffentlich ist, oder?
Hä?
Was ist das? Oh, wieso? Halle, ich höre mich gerade selber.
Ja, wir haben einen leichten Lag.
Okay.
Ja. Ich glaube, weil einfach ein bisschen Flaute ist in der Medienlandschaft.
Ja, ne?
Es ist so, dass Neuer, die Vertragsverhandlungen kommt ja nicht vorwärts irgendwie und man hat gesagt, Mensch, der Neuer will einen 5-Jahres-Vertrag und das wollen die Bayern nicht. Was denkt der, wer er ist und so? Und hat sich
Welttorhüter.
Hat sich der Manuel, hat sich an die Bild am Sonntag gewandt. Ne?
Das wäre auch meine erste Anlaufstelle.
Ja. Und ist quasi da rein in eigener Sache unterwegs, um ein paar Sachen zu klären, was ich ja grundsätzlich nicht so empfehlenswert finde, aber es muss man wirklich so sagen, dass er sich sicher ist, dass Sachen gezielt nach außen getragen werden, vom Management aus, und die ihn schlecht dastehen lassen sollen. Nach dem Motto, der Mann will einen 5-Jahres-Vertrag. Und er sagt selbst, ist ja klar, dass die Bayern mir keinen 5-Jahres-Vertrag geben zu selben Konditionen, die sind ja nicht bescheuert.
Dann ist er 39.
Ja, und so wie er es formuliert, hat so den Dreh, dass er natürlich eigentlich weiß, wie Bayern, das ist nicht Bayern-like, was da passiert. Also er insinuiert, da muss ein Faktor dazugekommen sein bei den Bayern, den es früher so nicht gab. Und welcher Faktor könnte das im Management wohl sein?
Lass mal überlegen, sind da irgendwelche neuen Personalien?
So, aber jetzt ist auch Zeit für Sopranos Rewatch, weil wir dürfen die 90 Minuten nicht überschreiten, habe ich mir vorgenommen. Employee of the Month heißt die Folge, Mitarbeiter des Monats. Und ich hatte dir eigentlich vorgegeben, wir sollen eine neue Rubrik einführen, Who Won the Week, der Gewinner der Woche. Und
ich habe Vorschläge, aber es sind alle ein bisschen...
Aber irgendwie hatte ich gar keine Lust, mir das zu überlegen nach der
Folge. Pass auf,
Also es ist eine Folge mit einer Vergewaltigung. Dr. Jennifer Melfi wird vergewaltigt. Und das ist quasi auch so die... Darum dreht sich's in dieser Episode. Und
Ich war damals nach wie vor sehr geschockt.
Weil es auch sehr drastisch inszeniert ist, finde ich. Und das ist, glaube ich, das, was mich am meisten fertig gemacht hat, dass es ist wirklich sehr drastisch inszeniert. Es ist sowas, was einem lange hängen bleibt. Es ist so deutlich, es ist so körperlich, es ist so physisch. Man fühlt eigentlich fast direkt, was da passiert. Auf der anderen Seite kommt es mir aber plotmäßig echt schon ziemlich Deus Ex Machina-mäßig vor. Also wirklich als würde man sich, also ich hatte beim Sehen jetzt den Eindruck, ich könnte sehen, was die Schreiber, die Autoren erreichen wollen, und das Mittel, womit sie es erreichen wollen, wäre diese Szene. Und ich...
Ja, wie meinst du?
Ich möchte jetzt quasi zeigen, wie, Rudiger, das hört man wirklich sehr laut, wie du deiner Brust kratzt. Ich möchte zeigen, dass Jennifer Melfi quasi auch anfällig ist für, diese Systematik, also auch für Revanchismus, auch ihre Unzufriedenheit mit der Gesellschaft, auch für Fort, also quasi anfällig ist für dieses ganze Gewaltsystem, wie leicht sie in diesen Sopranos-Radius kommen könnte. Und dafür schreibt man diese Vergewaltigungsszene rein.
Ja, das ist wahrscheinlich genauso.
Ja. Ohne dass die richtig motiviert war oder das irgendwie auf der Hand lag. So plötzlich, man wusste auch vorher gar nicht, dass sie in eine Tiefgarage gehen muss, wenn sie von ihrem Rondellbüro irgendwie da rausgeht.
Das, ehrlich gesagt, darüber habe ich mich, ja stimmt, jetzt du nochmal sagst, das hat mich schon immer gewundert. Es wirkt so, ihr Büro wirkt eigentlich so wie so ein freistehendes Gebäude, dass sie da rein muss, das hat mich auch immer irritiert, ja.
Ja. Ja, da war keine, weißt du, was eine Chekhovs Gun ist?
Ja, das hast du mir mal gesagt, genau.
Naja, ich glaube, du verwechselst das, glaube ich, mit was anderem, was ich dir mal gesagt habe, oder? Kann sein?
Ja, es kann auch sein.
MacGuffin, glaube ich.
Mm, genau.
Chekhovs Gun ist was quasi, was du irgendwann mal einführst, aber das muss einen Zweck haben.
Ja.
Irgendwann greifst du es wieder auf.
Ja, ja.
Mit MacGuffin durchaus zu vergleichen.
Genau.
Und das ist vielleicht ein bisschen weit gefasst, aber ich hätte gerne mal gewusst, dass die durch eine Tiefgarage gehen muss, dann hätte mich das nicht so unvorbereitet getroffen. Mm. Ich fand's alles ein bisschen willkürlich. Mm. Wir können nochmal zurückgehen. Es fängt an, Melfi ist wieder mit ihrem Ex-Mann Richard zusammen.
Haben wir den schon mal groß vorgesehen?
Ja,
nicht
kam.
Viel, ne? Ab und nee. Zu so. Das ist so eine.
Die waren mal beim Paartherapeuten, glaube ich.
Ah ja, genau.
Der ist ein bisschen großkotzig und sagt, macht sich ein bisschen über ihre Arbeit lustig mit Tony Soprano.
Ja.
Und man gibt auch nicht die beste Figur ab, auch später in der Folge nicht.
Ich finde auch, dass der Schauspieler nicht die beste Figur abgibt.
Ja.
Der ist ein bisschen leichtgewichtig im Vergleich zu unserem Hauptcast.
Und dazu habe ich auch noch gleich noch ein Beispiel. Und letztlich ist es so, dass Tony zu Melfi geht und relativ unmotiviert scheint, auch obwohl er letzte Folge diesen großen Durchbruch hatte mit dem Panikattacken und seinem Fleischkonsum und so. Und
Fleischkonsum ist gut, ja.
Und sie ihm empfiehlt, aber auch auf Empfehlung von Richard irgendwie oder auch von Elliot, dem eigenen Therapeuten, sie sollen ihn doch mal zu einem Verhaltenstherapeut weiter überweisen. Und sie selber auch sagt zu Elliot, I've been charmed by a sociopath.
Mhm.
Irgendwie auch jetzt meinen sie, so geht's nicht weiter. Und da eigentlich könnte man denken, okay, sie überweist ihn weiter, die Beziehung könnte jetzt beendet sein. Und irgendwie schien mir, man muss den Dreh finden, warum es jetzt doch weitergeht mit den beiden.
Ja.
Und gleichzeitig, die zweite Handlungsstrang ist, Janice sucht immer noch nach Geld in der Wohnung.
Was mir gefallen hat an dem Gespräch, wo sie ihm das sagt, ist diese, wie schlagartig diese Enttäuschung bei Tony im Gesicht ist, dass sie ihn weiterschicken will. You're giving me the boot. So, also, Liebesbeziehung, aber diese Beziehung, die da zwischen den beiden besteht, das habe ich da sehr deutlich gesehen.
Habe ich auch gedacht, aber auf der anderen Seite habe ich gedacht, wie schwer ist für alle Leute, Zurückweisung zu ertragen in so einer vulnerablen Position sowieso. Ja. Und wie schwer ist sie nochmal für einen Mafia-Boss zu ertragen irgendwie.
Ja.
Und wie sehr es dann immer wirklich mit Sympathie zu tun hat, das fragt man sich am besten immer erst im zweiten, im Nachgang dann. Ich überlege. Janice genau sucht nach wie vor Geld und erpresst nach wie vor die Haushälterin, die ehemalige, um die Plattensammlung von ihrer Mutter.
Mhm.
Und der hat ja die Prothese gestohlen.
Die Prothese, ja.
Und Tony sagt, leg dich nicht mit den Russen an. Und irgendwann kommen die Russen und verprügeln sie.
Mhm. Dann holt Tony sie im Krankenhaus ab.
Ja, und sagt, ich habe dir gesagt, leg dich nicht mit den Leuten an.
Jetzt muss ich darauf reagieren. Immer, wenn du mich anrufst, weiß ich, das wird mich was kosten.
Also sie sagt, the soul searching, it's always on my dime.
Ja, richtig. Und dann sagt sie was sehr Schönes. Und du hast mich ja gefragt, wir wollen eine neue Rubrik einführen, Gewinner und Verlierer der Folge. Hm. Also ich würde sagen, ein eindeutiger Gewinner dieser Folge ist Gott. weil sie dann sagt, Janice will ihr Leben jetzt Gott widmen. I give myself up utterly and totally to God.
Ja.
So kann man sehen. Was, Bernie? Ja.
Ich weigere mich jetzt einfach, einen Gewinner für die Folge zu nennen. Ich mach's beim nächsten Mal.
Ich habe als Gewinner, ich hätte ansonsten noch, um die Storyline vielleicht auch noch kurz einzuführen, Furio, der den Vorzug kriegt gegenüber Ralphie.
Ja.
Er wird befördert, er wird Captain. Das Ganze wissen wir, wenn jemand übergangen wird in der Reihenfolge, wird selten gut aufgenommen.
Es gleicht ja auch sehr der Handlung von wie hieß er nicht mal Richie April, sondern wie hieß er denn? Richie April hieß er. Jackie April ist ja der
Neffe.
Der Neffe. Jackie Junior. Nee, Richie Junior. Ach, was weiß ich. Jetzt bin ich durcheinander. Egal. Auf jeden Fall gleicht es ja sehr dem Dings.
Jackie Junior ist richtig.
Es gleicht ja sehr diesem Handlungsdings, wo Richie April jemanden verprügelt, der kein Schutzgeld zahlt. wird zurückgestuft und übergangen quasi auch.
Ja.
Und er ist ein jähzorniger Typ und macht sich, ja, und Tony schafft sich damit sein, kreiert sich seinen eigenen Widersacher in den eigenen Reihen.
Ja. Komischerweise am viele, also Christopher tut es ja in der Folge zuvor, dieser Jackie Jr., er kommt und dieses Mafia-Business, es zieht ihn rein. So, offensichtlich sehen da einige Leute Potenzial in ihm und halt der Ralphie halt auch.
Den finde ich einen wirklich schwachbrüstigen Schauspieler, muss ich sagen.
Was? Ach,
den Jungen.
Wirklich? Den Jungen, den Jackie. Ja. Ach so, ich dachte Ralphie.
Nein.
Nein, Gott,
denkst Bernie, du hin?
Jetzt nein. Jetzt, ich bitte dich.
Nein, von dem habe ich, der ist super.
Na, der ist super. Ja. Ja.
Aber vielleicht, weil es zu seiner Rolle gehört, weil er auch so sein muss, so ein unbeschriebenes.
So, und so ein bisschen so was naiv, stoisches. Ja. Es einfältig ist, glaube ich, das richtige Wort. Einfältig. Ja, ja. Ich würde ihn einfältig bezeichnen. Das passt gleich auch.
Ja. Ja, und da weiß man gar nicht, ob es der Schauspieler ist oder ob er die Rolle gut spielt, ausfüllt.
Das stimmt.
Hm. Ja, er wird in dieses Mafia-Gefüge so ein bisschen mit reingezogen.
Mhm.
Und Tony erkennt da ein Problem drin, weil er auch selber seinem Vater versprochen hat.
Ja.
Der Sohn, der.
To keep him out of the business, ja.
Genau.
Ich würde auch immer Furio, wenn ich was zu sagen hätte, also wenn ich jemanden bräuchte. Fury ist doch Top-Mafiosi, oder?
Ja.
Den würde ich doch sofort. Übrigens, der Schauspieler, interessant, der ist nicht nur Schauspieler, der Fury spielt, fang wieder an mit Fun Facts, aber das hat mir so gut gefallen. Der ist auch Visual Artist und er hat mal in Frankfurt ein Gemälde gekauft bei einer Auktion, was dort fälschlicherweise angegeben wurde für ein Gemälde aus dem 18. Jahrhundert. Aber Fury hat erkannt, das ist bereits aus dem 16. Jahrhundert. Er hat das mit Shipping und Restauration für insgesamt 140.000 US-Dollar gekauft. Das Ding ist über 10 Millionen wert.
Oh.
Jetzt kommst du.
Holy shit.
Nicht schlecht, ne? Aber als Schauspieler habe ich ihn danach leider nie gesehen.
Ja, nee, ich habe mal seine Filmografie studiert. Ja. Da ist nicht viel zu holen.
Nicht viel, leider. Na gut, aber wir müssen uns keine Sorgen machen um ihn.
Nee.
Wo waren wir?
Ich weiß nicht, jetzt kämen wir eigentlich zu der Vergewaltigung. Das echt, fällt mir schwer, darüber zu reden, weil es so drastisch ist. Also es ist quasi, es wird von einem, sie bezeichnet ihn als Puerto Ricaner, weil er ein bisschen dunklere Hautfarbe ist. Ist wahrscheinlich Italiener, man weiß es nicht. Er ist Starbucks-Angestellter. Er ist hängt dort als Mitarbeiter des Monats aus. Vielleicht ist es kein Starbucks, aber es ist
eine ähnliche
Kette. Mhm. Und es besteht natürlich durchaus die Gelegenheit für Melfi, Tony zu sagen, sie soll sich des Problems annehmen, weil der aufgrund eines Form- oder Verfahrenfehlers tatsächlich freikommt und auch nicht mehr zur Rechenschaft gezogen werden kann.
Ja.
Sie tut's nicht. Und das macht sie eigentlich zu der integersten Person
ever
in den ganzen drei Staffeln Sopranos bisher. Ja. Und es highlightet natürlich auch, und das ist ja auch irgendwo zwischen gut gemacht und finstere Plot-Device, highlightet natürlich auch nochmal extra, wie toxisch alle Männer in dieser Serie sind.
Hm.
Diese Vergewaltigung und wie andere darauf reagieren, ne?
Ja. Naja, und es ist. Spätestens da ist man ja jetzt rettungslos verloren. Sobald du das erste Mal gedacht hast, oh bitte, bitte sag es ihm. Lass Tony Soprano sich um diesen Typen kümmern. Lass ihn fertig machen. Spätestens dann bist du ja drin im Team Soprano.
Du selbst als Zuschauer.
Als Zuschauer, ja.
Und deshalb finde ich es ja auch irgendwie wieder intelligent, wie es gemacht ist, aber es opfert diese Frau einfach oder diese Figur.
Ja, sie muss
dieser Zuschauermanipulation auch.
Das stimmt.
Und dann passiert was Komisches, dann wird es nämlich teilweise recht lustig plötzlich, die Folge. Johnny Sack zieht nach New Jersey.
Ja, weiterer Gewinner der Folge, hat das schönste Haus in New Jersey, ja.
Das wäre mein Gewinner der Woche gewesen. Mhm. Und die anderen sind so ein bisschen gehässig, also Tony vor allem,
ja.
Weil er das ist natürlich sein Home-Turf, New Jersey. Mhm. Der andere ist der Boss von New York oder der andere Boss von New York.
Mhm.
Also hat da eigentlich nichts zu suchen, aber kauft sich ein Riesenhaus, was nochmal größer ist, mit mehr Ländereien.
Ja, und mich überzeugt das Gespräch auch nicht. Er sagt, ja, warum bist du hierher gezogen? Ach komm, es ist ja nur eine halbe Stunde mit dem Auto.
Ja, hier wohne ich nur. Er sagt, Bernie, hier wohne ich nur. Das ist lustig, ne?
Ja, vielleicht. Ich bin ja auch seit dir ein Freund der kurzen Wege. Diese halbe Stunde mit dem Auto, das überzeugt mich nicht.
Und er begrüßt,
Tony auch nicht.
Und Tony begrüßt ihn auch, mit den Worten, warte, ich habe es mir doch aufgeschrieben. Wo ist es denn? Er gibt ihm ein Geschenk und sagt, that's for you, you piece of shit.
Ja. Naja.
Und dann machen die auch die Herren machen in Bada Bing auch Witze über seine Frau.
Also über seine übergewichtige Frau, ja.
Ja, also so, also Bodyshaming vom allerfinstersten.
Böse, ja. Ja. Aber das wird auch noch getoppt werden, aber ja.
Und Chris, das FBI hört ein Gespräch, lauscht einem Gespräch von Tony mit Chris über Richie Aprile und Chris ihn Little Lord Fuckpants nennt. Es wird eine Zeit lang ziemlich fast albern, muss ich sagen, dafür, dass es, dass es gerade noch so heavy war. Zum Beispiel auch ein Spruch von Tony sagt so, Ralphie zitiert Gladiator auf der Gartenparty
ja,
von Johnny Sack, ja, und sagt sowas, it's all about the strength and honor.
Ja.
Und Tony sagt, for me it's all about the scotch and soda.
Ja.
Also es ist bisschen viel Comic Relief für, fühlt sich, weiß nicht, ob es sich gut anfühlen soll oder schlecht anfühlen, so wie es sich für mich anfühlt. Es fühlt sich komisch an.
Ja, ja.
Und ich weiß nicht genau, was ich letztlich aus der, fandest du die Folge gut?
Ich bin fast so versucht zu antworten, wie, wir haben auch damals diesen Game of Thrones Podcast gehört, also dieses Recap, also nach der Folge, wo die, wie heißt die, Mallory immer gesagt hat, naja, es ist Game of Thrones. Genauso möchte ich jetzt sagen, es ist Sopranos. Es ist, ja, irgendwie finde ich sie schon gut. Natürlich ist sie gut.
Ja, die Frage ist, ob diese Vergewaltigung notwendig war. Ob man sie vielleicht auch bei dem Versuch belassen hätte können.
Ja. Naja, es, um diesen Effekt zu erzielen, den es erzielt hat, dieses bitte Tony, tu es, ist es wahrscheinlich besser so.
Ja, aber vielleicht kann man es trotzdem einfach in Frage stellen.
Ja.
Man muss es ja nicht beantworten, aber man kann es doch, man kann es da als Frage stehen lassen, ob es notwendig war.
Naja, auf jeden Fall. Ja.
Da können wir uns darauf einigen. Mhm. Da kann ich mich nicht dazu durchringen, zu sagen, das war schon wichtig jetzt.
Ja. Es ist, ja.
Ja.
Du hast halt immer das, wenn es du zeigst, hast du immer, wie bei dem Lindemann-Gedicht, es gefällt immer den falschen, also gefallen. Ich don't go there.
Wir müssen da
schwierig.
Ja, wir waren ja schon da.
Stimmt.
Gehen wieder weg jetzt. Gut. Gehen nach Hause jetzt.
Wir gehen jetzt nach Hause.
Okay, liebe Leute, das war's für heute. Take care, passt auf euch auf. Wenn ihr uns unterstützen wollt, könnt ihr das tun. Und schreibt mir wegen Kontoverbindung unter bernie.meyer@gmail.com. Das gibt's auch auf, oder so könnt ihr mich per PayPal direkt erreichen. Und Rüdiger wird immer in Kenntnis gesetzt von den neuesten Spenden.
Das stimmt.
Ist eh völlig klar. Und wir nennen die Leute, die spenden, auch die mehr spenden, nicht beim Namen, einfach so als Prinzip. Das ist also fast. Ich kann mich schon namentlich auch bedanken, aber wir haben gesagt, das wollen einfach nicht alle Leute und deshalb ist es schwierig, das immer rauszufinden, deshalb machen wir es nicht. Wenn jemand mal ein Shoutout von uns will, an uns wird es nicht scheitern.
An uns scheitert es nicht.
Der Rüdiger könnte auch einen Downbreak für die besten Sponsoren machen.
Könnte ich machen. Und ansonsten schaut euch Warten auf den Bus an, weil ich tue es auch und dann wisst ihr Bescheid, wenn ich nächste Woche mit Bernie drüber rede.
Ja, ich bereue schon, dass ich fast wieder, dass ich gesagt habe.
Vergesst das mit dem Warten auf den Bus.
Okay, gut. Tschüss.
Tschüss.
Das war Brennerpass.
Was hast du für Massengeschmack? Wie dumm.